Ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zu der Sendung Die Höhle der Löwen. Mein Name ist Matthias und ich habe heute nur mit Julius gesprochen. Unser lieber Freund Jannis ist Kitesurfen in Portugal. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits sind wir auch mit dem Founders Kite Club relativ eng. Shoutout da an den Sebastian Heidmann, der das Ganze aufgebaut hat. Ein sehr schönes Format, wo Gründer und CEOs mit VCs und anderen spannenden Menschen sich für 4 Tage irgendwo treffen und gleichzeitig Business machen und den Sport als gemeinsame Plattform nutzen. Das war bisher immer sehr schön und bei der aktuellen Situation in Berlin sicherlich auch gut, nicht in Berlin zu sein, was Corona angeht. Ich selber sitze in Brandenburg, also auch ein bisschen aus der Stadt geflüchtet. Insofern heute nur eine Diskussion zu zweit. Julius hat versucht, Jannis Rolle einzunehmen, was meinen Gegenpunkt angeht, hat mir sehr viel Kontra gegeben, hat das leider inhaltlich manchmal auch sinnvoll geschafft. Das musste ich dann auch eingestehen. Trotzdem denke ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Diskussion, unter anderem über den König der Löwen, Ralf Dümmel. Zweimal hat es wieder gedümmelt mit interessanten Produkten. Und auch ganz, ganz schönen Moves. Noch spannender für mich fast, aber auch der Deal von Carsten Maschmeyer, der eigentlich sich schon mit seinem Vorschlag rausgedealt hat und dann trotzdem wieder reingekommen ist. Ein kleiner Verhandlungsmarathon, aber auch bei einem richtig, richtig hohen Deal, also deutlich, deutlich über 1 Million Bewertung. Das ist schön, dass sowas zustande gekommen ist. Und Judith Williams hat auch mal wieder einen Move gemacht, sogar von Julius den goldenen Fuchs dafür bekommen. Nicht nur die anderen Löwen und nicht nur uns überrascht, sondern die Gründer selber auch. Also das ist sicherlich bei Soros ganz spannend gelaufen. In meiner Meinung nach der beste Move. Der Podcast ist jetzt schon aufgenommen, deswegen ist es da nicht drin, aber hier in meinem kleinen Nachgedanken würde ich sagen, der goldene Fuchs für den besten Move müsste eigentlich an Ralf Dümmel gehen, dafür, dass er heute GoMago nochmal reingebracht hat, diesen Marderduft. GoMago kam diese Staffel erst vor, also selten, dass ein Flashback nicht aus alten Staffeln ist, sondern aus der aktuellen Staffel, aber er sagt auch, dass er mit GoMago jetzt schon über 200.000 Dosen Marderduft verkauft hat, also über 6 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Wahrscheinlich war das so gut, dass er dachte, ein kleiner Verkaufspush hilft und Google Trends gibt ihm da recht. GoMago war immerhin unter den Top 3 der meistgesuchtesten Begriffe heute während der Show. Also das hat geholfen und wahrscheinlich hat es dann auch in den Kassen von Ralf Dümmel wieder ein bisschen mehr gedümmelt. Insofern, guter Move, spannende Unterhaltung. Grüße gehen an Jannis nach Portugal und Dank an Julius, dass sich die Zeit genommen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast und dann steigen wir jetzt direkt ein.
Willkommen zum Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zur Hülle der Löwen. Hier werden die Pitches und Deals kritisch beurteilt und die Hintergründe aufgedeckt. Aus Perspektive von 2 erfahrenen Unternehmern, die selber als Gründer zu Gast in der Show waren. Wir fangen genau da an, wo die Sendung aufgehört hat und blicken gemeinsam mit Experten und erfolgreichen Unternehmern hinter die Kulissen der spannendsten Stories und geben Tipps zur eigenen Gründung. Los geht's!
Löwengeflüster, Folge 11. Wir diskutieren die 7. Ausgabe der aktuellen Staffel der Höhle der Löwen. Heute mit mir zusammen nur der Julius. Jannis musste beruflich Kitesurfen gehen in Portugal und ist deswegen heute nicht dabei. Aber ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Julius über eine Sendung, wo jeder einzelne Deal schon mal über 1 Million Euro an Firmenbewertung aufgerufen hat oder auch deutlich mehr. Das heißt, es gab heute keinen richtigen Schnappinger. Da gehen wir gleich drauf ein. Außerdem, kleiner Cliffhanger hier vorab, einen großen Aufschlag hat GoMago gemacht, unser Marder-Vertreibungsduft, der zwar nicht in der Show war, aber trotzdem auf Google Trends immerhin Platz 3 der Aufmerksamkeit geklaut hat. Wie das gelaufen ist, das Investment von Ralf Dümmel, erzählen wir euch auch gleich. Es ist bombastisch gelaufen, das sage ich schon mal vorab. Ohne jetzt weiter hier groß drumherum zu reden, Julius, lass doch mal loslegen. Wir sollen uns am Anfang vorstellen. Ich übergebe mal kurz an dich.
Sehr freundlich, Matthias. Freue ich mich sehr. Schönen guten Abend alle zusammen zu einer weiteren Folge am heutigen Abend. Mein Name ist Julius Göllner. Ich bin Gründer hier in Berlin seit 7 Jahren, habe ein paar eigene Firmen in dieser Zeit hochgezogen und bin seit 2 bis 3 Jahren als Angel Investor unterwegs. Hatte das Vergnügen, mit 3 von meinen Beteiligungen bisher schon bei der Höhle der Löwen gewesen zu sein. Und ich hoffe, das gibt mir zumindest ein bisschen Qualifikation, das ein oder andere Sinnvolle heute Abend hier von mir zu geben. Und freue mich auf die nächste Stunde mit euch gemeinsam am heutigen Abend.
Ja, wunderbar. Julius, du bist vor allem über dein Netzwerk ja qualifiziert. Genauso wie Nico Rosberg eigentlich jede Folge, wenn er auftaucht, weint. So auch in der Vorschau für die nächste Ausstrahlung mal wieder ein trauriger Nico Rosberg. Bringst du ja jede Folge eigentlich jemand mit rein, den du angerufen hast. Ich bin gespannt, ob du heute auch jemand aus deinem Netzwerk angerufen hast. Ich bin ja eigentlich hier in der Rolle, Jannis irgendwie ein bisschen zu polarisieren. Der ist heute nicht da. Mal gucken, wie das läuft. Aber ich soll alle grüßen von Jannis. Alles, was ich sage, ist er dagegen. So viel vorweg. Mein Name ist Matthias. Ich bin mit Jannis zusammen selber bei der Höhle der Löwen gewesen, mit unserer Firma Xletics, damals noch CrossFit, einem hervorragenden Hindernislauf, den wir dieses Jahr nicht so oft durchführen durften. Allerdings letztes Wochenende hatten wir mal wieder ein Event unter Corona-Bedingungen. Das war extrem schön, auch super Feedback, aber natürlich als Sport-Großveranstalter relativ beschissenes Jahr. Unabhängig davon haben wir ein bisschen Höhle der Löwenluft schnuppern dürfen und freuen uns jetzt hier immer wieder, jeden Montagabend die Show kommentieren zu dürfen. Heute mit dabei waren 5 spannende Deals. Der erste heißt Precise. Das ist eine Smartphone-Body-Scanning-Software von Tomislav und Leon, 2 extrem smarten Gründern, die da ein bisschen den E-Commerce-Markt aufrollen wollen. Da bin ich gespannt. Immerhin der größte Deal des heutigen Abends. Dann gibt's mit Lumate, Kombination aus Klo und Mate, eine Silikon-Klobürste, die das Alltägliche, den Alltag revolutionieren soll. Bin ich auch gespannt, ob sie das tut. Zumindest hat Judith Williams schon mal verraten, dass ihre Silikon-Klobürste ihr Leben verändert hat. Bin ich auch interessiert, Judith, was das genau bedeutet. Drittes Startup ist Straffer. Straffer ist ein intelligentes und elastisches Sportband, so ein bisschen wie ein Terraband, aber mit einer integrierten mit einem integrierten Chip, der dann über App ausgelesen wird. Nummer 4 ist Knödelkult. Das sind Semmelknödel im Glas zu 100% aus gerettetem Brot. Da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Und als letztes kommt Soul Rose. Das sind hochwertige japanische und koreanische Naturkosmetik inspirierte Produkte. Als erstes ein Rosenwasser, was Lucy und Peter Leiter entwickelt haben. Ja, wo sich der Deal am Ende auch komplett dreht. Insofern spannendes Feld heute am Start. Wir fangen mal mit dem größten Deal an. Julius, Precise, diese Smartphone-Body-Scanning-Software, was genau macht die?
Ja, Precise, wie du schon sagst, eine Smartphone-Body-Scanning-Software. Da kann sich jetzt wahrscheinlich kaum einer richtig was drunter vorstellen. Es geht um E-Commerce im Textil-, Bekleidungs- und Modesektor. Und da, wie wahrscheinlich viele von euch allen wissen, ist das Retourenthema, insbesondere bei Kleidung, aber auch bei Schuhen, ein großes Thema, was den Händlern und den Marken zu schaffen macht. Die beiden Jungs, Tomislav und Leon, haben sich vorgenommen, dieses Thema anzugehen und eine Technologie zu entwickeln, die das Ziel hat, die Retourenquote zu reduzieren. Ganz einfach dadurch, dass der Käufer, der Nutzer, der Bestellende, die Produkte findet, die ihm wirklich passen und die Größenproblematik, die existiert, dadurch reduziert wird. Wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Ganz einfach. Wir als Kunden machen mit der Smartphone-App von Precise ein Rundum-Video von uns selbst und aufgrund von...
Stopp! Ich muss da kurz reingehen. Ist keine App. Es war den Gründern auch ganz wichtig. Es ist keine Smartphone-App,
es sondern ist Software. Es ist
voll integriert, entweder im Shop oder auch direkt auf deren Webseite. Das heißt, man muss sich keine App runterladen.
Ist korrekt. Ich reformuliere, es ist eine Software. Genau. Ja. Und Ziel ist es sozusagen, dass durch die Daten des Nutzers in Verbindung mit den Daten des gewünschten, gekauften Produktes der Nutzer im E-Commerce-Shop, sei es bei der Marke oder bei einem größeren Händler wie Zalando oder vielleicht auch Amazon, eine Größenempfehlung bekommt und dadurch direkt das richtige, passende Produkt kauft. Soweit die Idee. Bewertung, wie Matthias gerade hat, mit 6,5 Millionen Euro nicht gerade der Schnappinger der Sendung, aber man muss auch sagen, die zwei Jungs, sehr, sehr gut ausgebildet, Elite-Universitäten, starke Studiengänge, also wirklich auch schon ein bisschen was auf dem Papier stehen. Nichtsdestotrotz, Mathis, 6,5 Millionen, ist es gerechtfertigt für das Produkt, was du da gesehen hast, oder hast du Zweifel?
Das ist so schön, dass du mich das fragst. Ja. Ich habe keine wirkliche Expertise in dem Textilmarkt. Was ich verstanden habe, ist, dass die Retourenquote so 15% ist und dass die Hälfte davon tatsächlich daher begründet ist, dass Leute Sachen zurückschicken, die sie gerne hätten, die ihnen aber nicht passen.
15% oder 50%?
Ich hatte 15 verstanden.
Das wär der Traum jedes E-Commerce-Händlers, meiner Erfahrung nach. Wir sind wahrscheinlich sehr marktspezifisch, die Problematik. Also es ist ganz unterschiedliches Retourenverhalten, ob wir in Deutschland sprechen oder in Frankreich. Aber die Retourenquote bei Textilien, insbesondere bei so Warengruppen wie Kleidern, ist eher 50% plus. Daher.
Hervorragend. Deswegen habe ich gelacht, dass Julius mich gefragt hat. Julius hat ja unter anderem eine Firma versendet halt auch Produkte für andere Firmen und deswegen steckt Julius da wahrscheinlich viel, viel näher dran an der Retourenquote, weil er die Pakete dann ja nicht nur rausschickt, sondern auch zurückkriegt und deswegen das wahrscheinlich genau kennt. Okay, 50%, anyway, ist es sehr hoch. Was ich gemacht habe, ich habe mir die Software angeguckt, ich habe mich mal selber hier hingestellt und einscannen lassen, da muss ich sagen, das ging extrem gut. Und ich weiß, dass einer unserer Jungs hier aus dem Berliner Netzwerk, der hatte vor 7 Jahren, haben wir selber mal eine Firma, die maßgeschneiderte Hemden hergestellt hat. Das war so vor 7 Jahren war das ja einer der großen Trends. Und damals kam auch schon so eine Scanning-Idee raus, wo man noch eine Kreditkarte in der Hand halten musste. Eigentlich die gleiche Idee und die Kreditkarte war dann so ein bisschen die Kalibrierung für die Software. Ja, und es hat aber nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Software muss funktionieren und es muss sehr, sehr einfach sein, damit das auf Kundenseite, also auf Endkundenseite funktioniert. Da würde ich erstmal einen Haken dran machen. Aus Endkundensicht, glaube ich, war das sehr, sehr einfach und sehr gut mit wenig Hürden. Was jetzt die andere Seite ist, die ich ganz schwer beurteilen kann, ist, es geht ja darum, dass wenn ich mir jetzt bei Patagonia einen Hoodie bestelle oder einen Pulli, einen ganz normalen Pulli, und ich bestelle den halt in XL, so wie ich mir halt vorher bei was weiß ich, Hugo Boss bestellt habe, dann ist auf einmal der Patagonia XL Pulli deutlich größer als der Hugo Boss Pulli, der mir in XL passt. Und das nervt mich ja, weil ich bin ja genau gleich groß und anscheinend fallen ja dann die Pullis anders aus. Und was ja dann passieren muss, ich weiß halt, wie groß ich bin und jetzt weiß halt die App von Presize oder nein, die Software von Presize weiß jetzt auch, wie groß ich bin. Damit es aber funktioniert, muss ja dann immer noch Patagonia und Hugo Boss müssen ja beide dann dieses Presize-Modell auf ihre Größen mappen. Das heißt, jede einzelne Pulli muss ja eigentlich dann viel exaktere Angaben als das XL haben. Da habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das stelle ich mir als die Herausforderung vor und auch als extrem aufwendig.
Das sehe ich ganz genauso, muss ich leider sagen. Ich kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten wie Jannis, aber ich sehe das ganz genauso. Also kurzer Disclaimer unsererseits, Jannis und ich haben vor knapp 1,5 Jahren Presize auch als Investment Opportunity mit dem Team auf den Tisch gehabt und haben uns das intensiv angeguckt. Und das war auch eine der größten Probleme neben dem damals noch nicht so ausgereiften Produkt, wie die Jungs auch selber gesagt haben. Die haben da in den letzten 18 Monaten sehr große Fortschritte gemacht, aber eigentlich so das größte Problem. Ja. Fashion-Industrie, wissen wir alle, ist sehr, sehr schnell. Heißt, im Normalfall gibt es 2 unterschiedliche Saisons. Ja. Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer. Und das heißt, in diesen Saisons gibt es jeweils meistens eine komplett neue Kollektion. Viele Marken, wenn wir gerade zu den Vertikalen gehen, machen nicht nur 2 Kollektionen im Jahr, die machen 6, die machen 9, die machen 12 Kollektionen. Und damit diese Technologie funktioniert, muss es ja genau, wie du sagst, ein Matching zwischen den User-Daten geben plus den Produktdaten. Und da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, auch weil diese hergestellten Produkte meistens beim Hersteller nicht wirklich eine Konstanz haben. Ja? Also so eine Marke wie Patagonia, die hat wahrscheinlich 10, 20, vielleicht sogar noch mehr Lieferanten, die sehr spezialisiert sind. Das heißt, die haben 3, 4 Lieferanten für T-Shirts, die haben 3, 4 Lieferanten für Jacken und die machen auch jede Saison aufs Neue ein Produktdesign, ein Produktdevelopment Artikel für Artikel. Das heißt, man kann auch nicht so einfach approximieren auf die Passform neuer Artikel. Das heißt, im Endeffekt, damit es wirklich funktioniert, muss irgendjemand in der gesamten Wertschöpfungskette jeden einzelnen Artikel in irgendeiner Art und Weise vermessen, im besten Fall in einem Scanner, im einfachsten Fall mit einem Maßband, damit es da ein Matching gibt, ja. Und das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, gerade weil ja so eine Systeme, wie wir hier gesehen haben, über große Datenvolumina funktionieren. Also das heißt, die wären besser, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Da sich aber die Artikel nach 6 Monaten schon wieder ändern, besteht gar nicht so wirklich die Möglichkeit, dass da große Datenvolumen sich ansammeln. Das heißt, das ist schon ein dickes Brett. Ja, bin ich gespannt, ob die Jungs schaffen, das zu approximieren, also dass hier irgendwelche Muster und Schnittmuster je Marke vielleicht oder sogar je Warengruppe bei der Marke hinbekommen. Was ich aber auch nicht ganz einfach finde, ist sozusagen der Vertrieb des Themas. Ja, das war so damals der zweite Punkt, den wir für nicht so einfach halten, dass bei, sag ich mal, großen Händlern, die Umsatz machen, weil deren Monetarisierungsmodell ist ja umsatzbasiert, wie ich verstanden habe, 3%, glaube ich, auf alle Transaktionen, die über die Größenempfehlung abgewickelt oder mit Größenempfehlung abgewickelt wurden. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor und da habe ich mich heute auch gefragt, ob Herr Maschmeyer, der sicherlich sehr, sehr stark ist im B2B-Vertrieb, aber ob der jetzt, sag ich mal, der Richtige ist, der in den E-Commerce, in der Fashion-Industrie helfen kann.
Ja, ich komme nochmal zurück zu deiner Frage. Ne? Also ich bin ein bisschen ausgewichen, aber sind die 6,5 Millionen gerechtfertigt? Ich muss ja hier auch irgendwo ein bisschen Farbe bekennen. Ich würde grundsätzlich sagen, nein. Einfach von den Zahlen, die ich hier kenne. Was ich aber echt gut finde, also was ich jetzt positiv finde, also was mich ein bisschen schwanken lässt, ist tatsächlich, sind 3 Dinge. A, das Gründerteam spielt für mich immer eine wichtige Rolle in der Bewertung und ich würde sagen, das war hier ein extrem, extrem starkes Gründerteam. Ich glaube, zwei sehr smarte Gründer, zumindest jetzt auch erstmal auf dem Papier von den Credentials, ne, mit Stanford und Cambridge und TU München, natürlich irgendwie Top-Unis, haben es dann auch in einem Elite-Studiengang nochmal kennengelernt, haben jetzt ein Produkt hingestellt, was funktioniert. Da erstmal einen Haken dran, das finde ich erstmal spannend. Dann das zweite ist das Geschäftsmodell, ja, also wie verdienen sie Geld? Und wenn du natürlich umsatzbeteiligt bist in einem Multimilliardenmarkt, wo du die Möglichkeit hast, technologisch halt ja so einen Fuß in die Tür zu stellen, dann kann das auch groß werden. Also das ist auf jeden Fall mal vom Businessmodell sehr vielversprechend, wenn es funktioniert. Und als drittes ist dann deine Frage nach Vertrieb. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind bei einem Multimilliardenkonzern drin, der aus 2 Buchstaben mit einem Und in der Mitte besteht, dann vermute ich mal H&M. Und wenn Sie den Kunden jetzt an Land gezogen haben, und das haben Sie ja gesagt, dass die Verträge unterschrieben sind, sind in der Integration, dann würde ich sagen, dann haben Sie vertriebsseitig auch schon ein bisschen was richtig gemacht. Und wenn du dann einen großen, ja, also weil auf der Webseite stehen halt jetzt kleinere drauf, die, ja, irgendwelche Spezialshops und so weiter, da würde ich sagen, okay, das sind die ersten, die man angeht und dann kriegt man halt auch sicherlich mal einen kleinen lokalen Online-Händler oder einen Online-Händler, der in der Nähe sitzt von da, wo man ist, das kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie hin, aber wenn du jetzt ein H&M hinkriegst, das ist ein globaler Player, das ist schon richtig geil, weil dann kommen die anderen, glaube ich, hinterher, wenn das dann für H&M in der Studie ein guter Case ist. Und wir haben auf der Webseite auch viele Cases dargestellt. Also ich glaube, das machen sie von der Vertriebsseite gar nicht so schlecht. Ob dann jetzt Carsten Maschmeyer, der jetzt letztendlich investiert hat, dann hilft, das werden wir sehen. Ich würde bei Carsten jetzt irgendwie die andere Diskussion anfangen. So, ich meine, warum investiert er da rein? Ich glaube, er hat sich ja auf die Fahne geschrieben, in Tech-Produkte zu investieren, die groß skalieren können. Das hat er, glaube ich, hier gesehen. Und meine Vermutung ist, dass er halt auch wirklich in diese beiden Personen investiert hat. Er hat dann halt noch verhandelt, haben ja vielleicht auch einige in der Show jetzt gesehen, er ist mit 25% eingestiegen, also die Gründer wollten 650.000 Euro für 10% und Carsten Maschmeyer hat dann 650.000 für 25% angeboten, dann ging es so ein paar Runden Ping-Pong und am Ende haben sich dann auf 650.000 Euro für 15% geeinigt und soweit wir das wissen, ist der Deal jetzt auch durch. Beziehungsweise nicht komplett so, sondern der Deal wurde nach der Show dann erweitert. Es wurden insgesamt 2 Millionen Euro investiert, also nicht nur die 650.000 von Carsten Maschmeyer, sondern es hat sich auch noch Plug and Play und die Christina Rosenberg von ehemalige Hermes-Geschäftsführerin und Chris Brennigmeier von der Eigentümerfamilie von C&A beteiligt. Also, ne, um deine Vertriebssorgen da wegzunehmen. Ich denke, mit Hermes und C&A hast du dann schon 2 Schwergewichte aus der Fashion-Branche dabei, die dann vielleicht auch helfen, gewisse Türen aufzumachen.
Und da könnte man natürlich jetzt spekulieren, ob da vielleicht der Carsten schon einen gewissen Anteil dran hatte, die mit reinzuziehen. Ich glaube, am Ende kann ich den Ansatz von ihm selbst zu investieren total nachvollziehen. Diese Retourenproblematik ist eine der größten zu knackenden Nüsse im E-Commerce. Und es wird einen geben, der das technologisch hinbekommt. Es gibt ein paar Wettbewerber in dem Segment, aber ich glaube, die Jungs haben von ihrem Hintergrund her, vom Know-how und von der technologischen Kompetenz hier einen super Ausgangspunkt. Ja, und ich glaube, mit dem Funding, was sie jetzt eingesammelt haben, haben sie auch erstmal einen langen Atem, um einerseits das Produkt technologisch noch weiter auszureifen und jetzt auch mit dem Netzwerk, was sie sich jetzt in der Runde auch nach dem Einstieg von Carsten Maschmeyer mit an Bord geholt haben, in dem Rennen mit ihrem schnellen Auto relativ vorne dabei zu sein. Und würde es Ihnen wünschen, auf jeden Fall. Es ist ein cooles Thema, was neben einem finanziell spannenden Aspekt natürlich auch einen riesengroßen ökologischen Impact hat. Ja, also wenn wir es wirklich schaffen, ein paar Prozentpunkte weniger Kundenbestellungen von A nach B und zurück von B nach A zu schicken, sondern der Kunde wirklich das bekommt, was ihm passt, dann haben wir nicht nur auf der monetären Seite was gewonnen, sondern auch einen riesen Impact geschafft. Daher, ja, würde mich freuen, drückt den Jungs komplett die Daumen. Was ich vielleicht abschließend noch anmerken möchte, ich fand es spannend, wie sich Carsten Maschmeyer so in der Verhandlung geschlagen hat. Ich habe ihm so richtig angemerkt, dass er das gern machen möchte. Und er ist dann auch relativ schnell von seinen angestrebten 25% so ein bisschen runtergepurzelt.
Und da das war skurril, oder? Ich meine, er hat halt 25% angeboten und die Jungs haben gesagt, nein, ja, sorry, machen wir nicht. Und fertig. Ich habe auch kein Gegenangebot gemacht. Und das ist sicherlich eine der spannendsten Verhandlungen in der Show gewesen, weil...
Ja, ein Gegenangebot haben sie schon gemacht. Das war
ein awkward Moment, ne?
Gegenangebot haben sie schon gemacht, haben 14% in den Ring gestellt.
Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. Sie haben kein Gegenangebot gemacht. Carsten Maschmeyer musste dann hingehen und sagen, naja, komm, also für wie viel Prozent würdet ihr es machen? Das ist ja im Schach sagt man halt Momentum abgegeben. Ja, also das war sehr, entweder war es sehr smart oder zumindest einfach hochgepokert oder einfach Glück gehabt. Aber wenn du hinkommst und Carsten sagt 25%, du kommst zurück mit 14, dann hat Carsten immer noch das Momentum. Aber wenn du sagst nee und dann sagt Carsten, ja komm, für wie wollt ihr denn? Und dann sagst du, ja, ich bespreche mich nochmal und sagst dann 14, dann hast du das Momentum halt von Carsten weggenommen. Und da hatten sie ihn eigentlich am Sack. Ja, weil dann hat er halt 15,5 gesagt und sie haben sich auf 15 geeinigt. Aber an dem Moment war ja klar, dass er investieren wollte.
Meinst du, war bewusst gemacht oder war es eher so, nee, können wir nicht machen?
Zufall. 25 ich sag Zufall.
War Zufall, oder?
Ich glaube, das ist einfach, das sind zwei super smarte, aber sehr IT-geprägte Gründer. Die sind jetzt gar nicht da reingegangen, um ewig zu verhandeln. Ich denke, wenn er statt 25 15 angeboten hätte, hätten sie es vielleicht sogar auch direkt gemacht oder hätten sich dann auf 12,5 geeinigt. Aber bei 25 war Carsten einfach so weit weg von ihrer Welt, dass sie das auch, glaube ich, als unverschämt jetzt gefunden hätten, darüber überhaupt zu verhandeln. Ja, und also so würde ich es einschätzen von außen.
Ja, würde ich auch sagen, per se super spannende Firma, spannendes Produkt, technologisch geprägt. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall alles Gute. Ja, bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, mit der Mannschaft an Investoren und dem guten Team selbst kann da viel passieren. Und ja, vielleicht haben sie mit H&M oder C&A, weiß nicht, wer der Große ist, da jetzt den ersten Big Player, den ersten großen Dominostein, der die anderen dann auch schnell zum Kippen bringt. Es wäre zu wünschen.
Ja, ich muss mich total entschuldigen. Natürlich hast du recht. C&A ist ja auch noch einer mit zwei Buchstaben und einem Unterzwischen. Und wenn jetzt ein C&A-Mensch eingestiegen ist, dann wird es C&A sein. Also ich nehme das H&M zurück. Ich werde rot, aber sieht man im Podcast ja nicht. Das ist natürlich Quatsch. Also ich hab automatisch bei der Show an H&M gedacht, aber jetzt inzwischen ja auch mitgekriegt, dass C&A eingestiegen ist. Also zumindest einer der...
Der Janis hätte das sofort hardcore ausgenutzt, Matthias. Der Janis hätte das sofort ausgenutzt, aber Janis ist leider heute nicht dabei, daher halb so schlimm.
Das ist auch okay. Es ist ja auch etwas, was man mir zugute schreiben muss, dass ich einen Podcast mache. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich nicht der Fashionista hier bin. Im Podcast sieht man nicht, was ich anhabe, aber ich habe meistens schwarze T-Shirts an. Die sind immer gleich von derselben Marke. Deswegen brauche ich weder C&A noch H&M und muss mir halt auch keine Gedanken machen. Ich habe mal gelernt von Steve Jobs, dass der Mensch am Tag 25 Entscheidungen trifft. Und Klamotten sind keine davon bei Steve Jobs. Das habe ich mir übernommen. Ja, deswegen bin ich jetzt noch nicht Steve Jobs, aber zumindest habe ich eine Entscheidung am Tag weniger.
Ein Joker. Ein Joker.
Ja, ganz genau. So. Ja, gut. Also sorry an H&M und Props an C&A oder wer es auch immer ist. Wir machen mal weiter. Ich finde es gleich auch spannend, mal diese Verhandlungsstrategie von den Jungs von Precise jetzt mal abzugrenzen nachher mit dem Verknödelkult. Die waren nämlich genau 180 Grad dem entgegengesetzt. Ja, ein bisschen zu sehr gepokert als zu wenig. Aber genau, da kommen wir dann bei Knödelkult dazu. Das zweite Startup, was wir heute gesehen haben, heißt Lumate.
Und ist ein richtiges Kackthema, ne?
Ein richtiges Kackthema, auch guck mal, hast du den vorher aufgeschrieben und hast den jetzt hier so rein? Es ist ein richtiges Kackthema, ja. Es geht um eine Klobürste, ja, das finde ich viel einfacher als Beschreibung. Und zwar die Revolution der Klobürste. Die beiden Brüder, Jan-Peter und Andreas Pszczola, schwierig auszusprechen, habe ich wahrscheinlich falsch gemacht, sorry dafür, aber die wollen für 200.000 Euro 20% an ihrer Firma, also eine Gesamtbewertung von 1 Million, dafür, dass sie eine neuartige Klobürste entwickelt haben. So, die ist aus Silikon, hat keine Bürstenborsten, sondern hat, wie sagt man das, Lamellen. Und deswegen bleibt nichts drin hängen. Sie reinigt sich selber und. Ganz schönes Ding. Kostet 13 Euro im Verkauf und ist meiner Meinung nach schon in der Vorrecherche ein Top-Dümmel-Produkt gewesen. Also da steht einfach Ralf Dümmel drauf. Und jetzt muss man sagen, Ralf Dümmel hat es gekriegt, um es einfach hier komplett mal abzukürzen.
Überraschenderweise.
Ja, das ist eigentlich komplett prädestiniert gewesen für diese Show. Ja, und witzigerweise ist hier unser lieber Freund Jannis, der heute nicht dabei sein kann. Ich soll euch aber auch alle von ihm grüßen. Er wird sich 1 bis 2 davon kaufen. Er freut sich total, dass es dieses Produkt gibt. Das soll ich mitteilen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe jetzt gerade in allen Bädern eine Klobürste und die halten wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Wenn ich mal eine austausche, dann würde ich es vielleicht probieren, aber es ist jetzt nicht so, dass es meine Welt so rockt wie die von Judith Williams. Ja, was sagst du, sollen wir uns lange über Klobürsten unterhalten, Julius?
Also anders als vielleicht jetzt in der Intro gesagt, finde ich das Thema eigentlich schon sehr interessant, also zumindest aus einer kommerziellen Perspektive. Und ich habe mittlerweile ja nicht nur, gucke ich mir nicht nur den Product Market Fit an, sondern den Product Löwen Fit. Ja, und dass der Product Löwen Fit ist hier, genau wie du gesagt hast, natürlich gegeben wie die Faust aufs Auge, ja, also wo kann man, ist es ein Online-Produkt? Wahrscheinlich nicht, ja, also irgendwie eine Klobürste neben 5000 Wettbewerbern über Search, also über Google-Suche zu positionieren mit so niedrigen Preispunkten ist nahezu unmöglich, das heißt, es bleibt nahezu nichts anderes möglich, nichts anderes übrig, als neben Amazon, wo der Traffic sozusagen for free hinkommt, nahezu in den Handel zu gehen, ja, weil da wirklich Stückzahlen gehen. Und um jetzt vielleicht mal den Gomada-Review reinzuholen, wo ich glaube, mein Lieblingsprojekt von vor 2 oder 3 Folgen, Gomada, er es geschafft hat, mit Ralf Dümmel zusammen da Stückzahlen in sechsstelliger Höhe zu verkaufen. Glaube ich, haben wir hier einen ähnlichen...
210.000, also das ist 210.000 Dosen haben sie verkauft,
genau,
von Gomago.
210.000 Anti-Marder-Mittel. Und das ist natürlich schon verrückt, ja. Und ich glaube hier, also der Mehrwert des Produktes aus meiner Sicht ist gegeben. Also ich glaube, das, was die Jungs da erzählt haben, klang für mich plausibel. Die haben den Test gezeigt. Also ich glaube, das Halten von unerwünschten Rückständen kann unterbunden werden. Optisch und am Packaging kann man sicherlich noch was machen, aber da hat Ralf mit seinem Team auch ein paar Experten, die da noch den letzten Schliff geben. Und ansonsten ist es halt einfach in Zusammenhang mit Ausstrahlung der Sendung heute ab morgen in jedem Baumarkt, Rewe, ich habe mal ein bisschen geguckt, heute Abend schon online bei Rewe, Megabart, Otto, Amazon, also heute schon online überall und morgen wahrscheinlich nochmal in 5000 Filialen zum Mitnehmen.
Das sind ja zwei Themen, glaube ich, die ich hier spannend finde, ne, wenn du sagst, heute schon online. Wir gucken ja da so ein bisschen rein, wir gucken, haben ja versprochen, dass wir auch ein bisschen uns die Sachen angucken. Also das erste ist Google Trends, schauen wir uns an, wie oft die Marken aufgerufen werden auf Google während der Show. Da hat heute Lumate mit einem brutalen Abstand gewonnen, muss man einfach sagen. Ja, also es scheint wirklich das Interesse der Fernsehzuschauer bei weitem mehr getroffen zu haben als alle anderen Brands, die heute vorgestellt wurden. Das ist natürlich super für Ralf Dümmel. Da hat er halt einfach dann wieder einen richtigen Riecher gehabt. Ja, Dagmar übrigens auch, die auch investieren wollte, muss man ihr auch lassen. Sie hat es ja nur nicht gekriegt, aber den Riecher hatte sie trotzdem. Und Also da, Check 1 ist der Google Trends Check. Und dann gucken wir auch bei Amazon rein, da gehst du bestimmt gleich auf die Bewertung ein. Aber was mir aufgefallen ist, was ich für die Gründer ungünstig fand, ist, wenn du LuMate gegoogelt hast, dann waren die ersten zwei Treffer halt Paid-Anzeigen auf Google, also Werbeanzeigen von anderen Plattformen, vor allem Amazon und Megabart, haben halt vor der LuMate eigenen Homepage gerankt. Das heißt, letzten Endes nimmst du jetzt den Traffic, der durch diese TV-Show entsteht, und der wird halt nicht direkt auf deine Webseite gelenkt, sondern halt viel geht davon zu Amazon, worüber du dann halt deine Produkte verkaufst und wahrscheinlich 30% bei Amazon lässt, anstatt sie über deinen eigenen Shop direkt zu verkaufen. Und daher würde ich zumindest jedem Gründer empfehlen, zu gucken, dass man auch an so einem Abend der Ausstrahlung auf sein eigenes Keyword, also auf seine eigene Marke, Ads schaltet. Haben sie vielleicht auch gemacht, aber vielleicht waren sie einfach zu teuer oder Amazon hat halt mehr geboten. Trotzdem halte ich es für total sinnvoll, dass man halt bei so einem ganz klar kalkulierbaren Peak von irgendwie ja einer halben Stunde Zeitfenster, dass man in dem Zeitfenster halt auch bei Google ganz oben steht.
Ja, bin ich völlig bei dir. Und vielleicht muss man es auch nochmal erklären. Yes. Ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie online ist das Produkt im Search nichts. Das heißt, organische Suche wird nicht so gut funktionieren. Natürlich an so einem Abend mit einer TV-Reichweite von 3 Millionen. Ja, also das ist natürlich ein extrem besonderer Moment. Da ist es natürlich extrem positiv, wenn das Produkt einerseits an vielen Verkaufspunkten zu finden ist und andererseits, genau wie du sagst, man als Marke selbst auf sein eigenes Keyword mitbietet. Ich glaube, die Frage wird sein, kannst du den Traffic günstiger einkaufen im Paid, als du bei Amazon die Kommission bezahlst? Ja, das muss man mal rausfinden. Würde mich auch mal interessieren, ob Amazon mit einem Team sozusagen in Vorbereitung dieses Abends, die Deals sind ja meistens in der Presse schon bekannt, sozusagen die Traffic Acquisition auf Höhle der Löwen abstimmt.
Also ich fände es ratsam auch an alle großen E-Commerce-Shops. Ja, also ich habe es mir angeguckt, das kommt ja nachher, kommt ja noch Soros, ne, das Rosenwasser. Das wird auf Flaconi verkauft und da hat Flaconi auf jeden Fall drauf geworben. Ja, also da vielleicht hier auch ein Shoutout an unseren Freund Steffen Christ, ja, und sein ganzes Team. Also wer auch immer da die Paid Ads macht, das hat auf jeden Fall funktioniert und das ist halt einfach smart, ja, weil die Deals, die sind ab Dienstag bekannt, also Dienstag vor der, ne, also ab morgen kommt sozusagen wieder die Liste raus, wer nächste Woche im TV ist und dann kann man sich da schon in Ruhe drauf vorbereiten.
Absolut. Was gibt's noch mehr zu sagen zu LuMate? Das ist ein perfekter Deal für Ralf Dümmel, der hat ihn auch gemacht. 200.000 Euro für 20%. Ich denke auch für Ralf eine einfache Rechnung. Die haben wir die letzten Folgen schon ein paar Mal gemacht. Ja, wenn man jetzt das Gomago-Potenzial da mal reinrechnet mit 200.000 Stück und einer Bruttomarge von 12,95 auf 2,70 EK, ja, dann ist das, denke ich, für Ralf Dümmel und sein gesamtes Team eine Investition, die sich wahrscheinlich am morgigen Tag schon rechnen wird.
Ja, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen zu einfach gerechnet, ja, weil wenn wir das jetzt rechnen, würde ich es schon gerne richtig rechnen, also wenn du hast 12,95 auf 2,70.
Jetzt habe ich dir so eine schöne Vorlage gegeben als Rechenmeister hier, den kannst du ja, nur noch reinmachen jetzt.
Diese ganzen Rechnungen, Herr Kofler hat ja jetzt auch wieder ein paar Mal in der Show gerechnet, wie lange er braucht, um seine 200.000 wiederzubekommen und so. Also manchmal sind diese Back on the Envelope, also die kleinen Nebenrechnungen auf dem Taschentuch hier, die sind mir ein bisschen zu kurz dann auch gegriffen, ja. Also wenn ich die Zahlen hier sehe, würde ich sagen 12,95 ist brutto, weil für das kaufe ich es als Endkunde.
Absolut.
Davon muss ich ja dann erstmal die Steuern abziehen, dann sind schon mal 20% weg. Ja, und also 2,60 gehen da runter, dann bin ich schon fast nur noch bei 10. Wenn ich das dann über Amazon verkaufe und 30% an Amazon abgebe, dann bin ich halt nur noch bei 7. Ja, und die 2,70 sind wahrscheinlich netto und dann habe ich halt vielleicht noch 7 gegen 2,70. So viel ist es dann halt dann auch nicht mehr. Ja, und davon muss ich dann halt Marketing noch bezahlen und vielleicht, also heute nicht, aber dann halt auf jeden Fall noch ein Team und so weiter. Also ich weiß nicht, wie viel in der 2,70 drin ist. Sagen wir mal, es ist alles drin in der 2,70, dann hättest du irgendwie 3-4 Euro, die da in Marge bleiben. Ja, wenn dann 200.000 verkauft werden, dann hast du 600 bis 800.000 Marge, also Profit. Mhm. Und wenn du dann jetzt hier auf einer Firmenbewertung von 1 Million einsteigst und 800.000 Euro Profit holst du in der nächsten Woche, dann ist das sicherlich trotzdem ein guter Deal für Ralf Dümmel. Ja, den Rest holt er dann auch noch. Er wollte ja auch verhandeln, also er wollte eigentlich ja lieber weniger Prozente abgeben, hätte er vielleicht auch hingekriegt, wenn er der einzige Löwe wäre, der geboten hat. Da hat jetzt Dagmar ihm so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie hat nämlich sich in das Produkt auch verliebt und weiß ich jetzt wiederum nicht genau warum, aber sie war sehr begeistert und wollte halt die 200.000 für 20% ganz gerne machen. Und da war ich jetzt gespannt, wie Ralf reagiert. Und Ralf hatte, glaube ich, eine andere Zahl im Kopf, hat dann aber gedacht, komm, das funktioniert für ihn rechnerisch mit 15% besser, aber mit 20% immer noch gut genug. Und er wollte da, glaube ich, nicht, also so habe ich ihn eingeschätzt, ich weiß nicht, wie du siehst, dass er den jetzt über 5% wollte er da nicht riskieren, den Deal nicht zu kriegen. Finde ich trotzdem ein bisschen bitter, wenn du in Dagmars Position bist und eigentlich jedes Mal, wenn du den gleichen, exakt gleichen Deal anbietest, wie Ralf Dümmel, dass du immer den kürzeren ziehst, oder?
Also bitter definitiv, aber ich glaube auch absehbar. Ja, also das Geld, also die monetäre Dimension ist natürlich für die Gründer das eine, aber was natürlich für die Gründer in so einer frühen Investmentphase wahrscheinlich deutlich wichtiger ist, ist, welchen Mehrwert bringt denn der Investor mit? Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, ist der Mehrwert und das Image, was sich Ralf Dümmel mittlerweile in dieser Sendung angeeignet hat, als der Vertriebskönig im deutschen Markt und wahrscheinlich auch ein bisschen darüber hinaus, einfach eins, was den Gründern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und da ist Dagmar, die sicherlich menschlich eine super Person ist und extrem sympathisch und auch ihr eigenes Business da in der Hand hält, aber halt mit einer, soweit ich informiert bin, einer Hotelkette von, ich glaube, 70 oder mittlerweile vielleicht sogar ein paar mehr Hotels und das Ralf Dümmel gegenüberstellt, sicherlich die etwas uninteressantere Investorin. Ne? Daher traurig vielleicht ja, aber absehbar.
Ja, und zweite Pitch und zweite Deal. Ja, das ging ja gut los heute. Und jetzt haben wir halt den klassischen Einzelhandels-Case durch. Ja, das Produkt, was jeder Mensch brauchen kann. Und kommen wir dann zu dem nächsten Klassiker. Das ist das Sportprodukt. wo ich jetzt wieder gerne rein.
Immer wieder montags.
Keiner so richtig braucht vielleicht, aber was auf jeden Fall erstmal sich ganz cool anhört und dann aber auch nur funktioniert, wenn eine App dazu kommt. Also das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal so die Story. Straffer, ein intelligentes und elastisches Sportband, was ist damit gemeint, Julius?
Also ein klassisches elastisches Sportband, ja. Also
nur intelligent, sondern auch klassisch. Ja?
Also, okay. Also es ist klassisch, intelligent und elastisch. Also es ist ein ganz typisches, mir fehlt der Fachbegriff, aber ein Gummiband.
Terraband.
Was man aus dem Fitnessstudio kennt oder auch aus der Turnhalle viele Leute oder sagen wir mal manche Leute auch zu Hause haben. Die Gründer Steffen Weiß, Torben Helmut und Hanno Storz, alle Anfang 30, Ende 20, haben dieses Band mit einer Sensorik versehen. Also das heißt, einen Sensor, der sich mit dem Band dehnt und zusammenzieht. Und haben daran eine App, in diesem Fall wirklich eine App, programmiert, die sozusagen diese Bewegungsabläufe identifiziert. Und sozusagen der User kann einerseits 50 Trainingsübungen, die in der App dargestellt werden, durchführen. Und durch die Spannung oder Ausdehnung des Bandes sagt dir die App, ob du die Übung auch richtig ausführst. So, das ist das.
Was wollten die haben?
Die wollten haben für 20% ihrer Firma 300.000 Euro. Das heißt, hatten die eine Firmenbewertung von 1,5 Millionen Euro aufgerufen, waren aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig am Market ready. Also hatten, wenn ich die Gründer richtig verstanden hatte, einen Vorverkauf gestartet und da knapp 700 Bänder verkauft in 2 Monaten. Die Frage natürlich hier, zu welchem Preis haben Sie die denn vertrieben, Matthias?
Ja, ungefähr 100 Euro. Also ich glaube, UVP liegt bei 99 Euro und ich glaube, Sie haben auch aus den 700 Bändern, glaube ich, so 60.000 Euro Umsatz gemacht, also auch knapp 100 Euro. Das geht zumindest auf von der Rechnung. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen, wenn du in 2 Monaten schon mal 700 Produkte los wirst. Mich hat der UVP sehr schockiert, die Löwen anscheinend auch, ja, zumindest von der ersten Reaktion. 100 Euro ist halt steil, wie du so schön gesagt hast, Höhle der Löwen tauglich, ja, oder Tauglichkeit, würde ich sagen, ist es dann hier nicht. Da ist bestimmt initial so ein Ralf Dümmel erstmal raus, weil es kein Produkt ist, was man halt morgen halt so schnell an jeden verkaufen kann. Ja, trotzdem, erstmal 700 verkauft, ist eine erste gute Bewertung. Und im Business Case sagen sie, im ersten Jahr wollen sie 1 Million machen, im zweiten 3 und im dritten 6. Ja, das hört sich bis dahin ja erstmal alles schön an auf Papier. Jetzt kommen ja die Probleme. Und das erste Problem ist, glaube ich, sie sagen, dass sie erst im dritten, also im zweiten Halbjahr vom dritten Jahr profitabel werden. Das heißt, wenn sie auf einer 6 Millionen Runrate sind im Umsatz, dann fangen sie an, Gewinn zu machen. Da haben sich alle die Frage gestellt, warum? Ja, 2-Mann-Gründer oder 3-Mann-Gründerteam, Torben, Helmut und Hanno. Und Stefan, Torben und Hanno, so ist richtig. Helmut ist der Nachname von Torben, das ergibt keinen Sinn. Also Stefan, Torben und Hanno haben zu drittes Ding gegründet und mir ist nicht ganz klar geworden, was für Kosten sie haben. Sie sagen halt, sie haben 25 Euro Produktionskosten aktuell.
Aber lass doch da vielleicht mal kurz einhaken, ja, weil also per se finde ich per se erstmal überhaupt gar keine so schlimme Diskussion, dass sie sozusagen erst im Jahr 3 zweites Halbjahr profitabel sind, ja. Also ich bin
Das ist nicht schlimm, aber die Frage ist, warum in dem Case? Also wenn es ein riesen Investment-Case wäre, wo du jetzt erstmal eine Fabrik baust und dann produzieren musst, ja, oder man muss nicht irgendwie im ersten Jahr profitabel sein unbedingt. Das will Herr Kofler halt immer, ja, aber da bin ich nicht seiner Meinung. Aber in dem Fall, wo du das Produkt hier entwickelt hast, wo die App halt steht, also welche Kosten haben die denn?
Das haben sie nicht transparent gemacht, ja. Also deswegen muss ich die Jungs auch in Schutz nehmen. Es wurde so dargestellt, als wenn die sozusagen mit 3 Leuten im Jahr 3 immer noch nicht profitabel sind, aber es wurde dazu gar nicht gesprochen, ja. Also es war nicht klar, ob die vielleicht Team aufbauen wollen mit 10, 15 Leuten, um vielleicht Content-Erstellung für die App zu machen, um Customer Service
bereitzustellen. Was würdest du denn vermuten? Machen also, sie das mit 3 Leuten?
Also deine
Nein, meine, natürlich bauen die ein Team auf, ne? Klar, also das ist so. Jetzt gesagt, dass sie mit 3 Leuten keine 6 Millionen Kosten produzieren, da sind wir beide uns ja einig. Das sind ja nicht ihre Gehälter, die Kosten treiben. Aber es ist Marketing, es ist weiteres Produktentwicklung, irgendwie, also.
Also ich glaube, es wurde einfach entweder gar nicht drüber geredet, was dann aber die Aussage von Herrn Kofler ein bisschen komisch erscheinen lässt. Ja, ich meine, der weiß auch, dass die Jungs sich da sicherlich nicht wahrscheinlich im Jahr 3 jeder 1,5 Millionen Euro Umsatz auszahlen lassen, 4,5 und die restlichen 1,5 fürs Produkt verwenden. Ja, also entweder wurde gar nicht drüber gesprochen oder es wurde rausgeschnitten. Aber per se ist natürlich trotzdem die Frage berechtigt, ist sozusagen ein Investment von 300.000 für einen frühen Investor hier immer noch spannend, wenn die Firma nach 3 Jahren kein Euro Profit abwirft. Ja, was ich würde sagen, per se ja, aber es kommt natürlich auf das Wachstumspotenzial an und auf das, wie man so schön sagt, Endgame. Also wo geht die Reise langfristig hin? Herr Kofler hat das, wie du sagst, stellt es immer so dar, als wenn das überhaupt nicht geht.
Was ist denn dein Investment-Horizont? Wenn du jetzt als Seed-Investor reingehst, hätte ich doch gesagt, da musst du ja mal mindestens 7 Jahre irgendwie Geduld mitbringen, oder nicht?
Ja, würde ich auch sagen. Also 5 bis 7 Jahre würde ich mitbringen. Es gibt sicherlich ein paar Cases mit einem etablierten Playbook, also mit sozusagen einem Vorgängermodell, wo es relativ klar ist, was ist da die Story, also extremes Wachstum und dann Exit an einen großen Player, vielleicht als Beispiel im Konsumgütermarkt, wo du sagst, okay, du gründest vielleicht beispielsweise jetzt mal eine Marke im Kosmetikbereich, du hast das Handwerkszeug über Direct-to-Consumer-Marketing, über Instagram und so weiter, diese Marke in extrem kurzer Zeit extrem aufzubauen und hast vielleicht sogar in deinem Netzwerk oder über deine Investoren schon einen Henkel, einen Procter & Gamble und noch 2 weitere Konglomerate in der Hinterhand, von denen du weißt, okay, die machen Akquisitionen in dem Bereich. Ja, also daher hast du jetzt ein relativ klares Playbook, wo du sagst, okay, das geht auch schneller, aber ich würde sagen, das klassische Angel-Investment, also zumindest persönlich bei mir, würde ich 5 bis 7 Jahre einplanen, wobei ich eigentlich auch gerne Sachen mir anschaue, die gar nicht auf dem Exit ausgerichtet sind, sondern die langfristig ein profitables Geschäftsmodell anstreben und wo vielleicht auch die Gründer Lust haben, langfristig wirklich was zu verändern und einfach eine Firma aufzubauen, in der sie auch über 10 oder 20 Jahre aktiv drin arbeiten wollen.
Ja, und da fehlt mir dann so ein bisschen ja wieder die Diskussion. Wenn so ein Gründer sagt 1 Million, 3 Millionen und 6 Millionen, ja, dann finde ich, da muss man da auch nicht nur reingehen und sagen, wann ist denn das profitabel, sondern so, was sind die ganz grundlegenden Annahmen, die hinter diesen Zahlen liegen, ja? Also,
ganz genau,
wenn ich ja. für das für 100 Euro verkaufe, mache ich 6 Millionen, muss ich 60.000 verkaufen. Da ist doch die erste Frage irgendwie, an wen verkaufe ich denn diese 60.000 und über welche Kanäle? Ja, weil ich hätte in der Vorbereitung, ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe ja früher leistungsmäßig Handball gespielt, ich habe beide Schultern ausgekugelt, beide Schultern operiert. Das heißt, ich habe in meinem Leben viele Stunden mit so Therabändern verbracht in der Reha. Und als ich das Produkt gesehen habe, fand ich es erstmal überhaupt nicht schlecht. Als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, so, boah, aber 100 Euro und eine App, also ich habe eigentlich keine Lust, für jedes einzelne Sportgerät eine App runterzuladen. Und ich 100 Euro für so ein Band fand ich jetzt auch sportlich. Meine erste Intuition wäre gewesen, du musst diese 25 Euro runterkriegen, Produktionskosten. Und das halte ich auch nicht für komplett unmöglich. Und dann musst du halt versuchen, das Ding halt eher für 30 Euro zu verkaufen als für 100. Und dann kann man es vielleicht auch in einer hohen Stückzahl verkaufen. Das wäre jetzt so meine erste Intuition gewesen. Aber ich habe mich halt auch gefragt, wollen Sie jetzt an den Sportler ran, so wie Sie es dargestellt haben, der das so im Reisegepäck, so der Businessman, der keine Zeit hat, irgendwie zu trainieren und sich das dann im Hotelzimmer auspackt. Ist das so die Zielgruppe? Oder du könntest genauso gut sagen, ich gehe an Reha-Zentren dran, ja, oder an Fitnessstudios. Das sind ja immerhin alles unterschiedliche Kundengruppen, alles Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Und das wurde halt einfach dann gar nicht diskutiert. Und das finde ich halt wieder schade, weil das hätte mich jetzt inhaltlich sehr interessiert.
Hätte mich inhaltlich auch sehr interessiert, um vielleicht nochmal unseren Zuhörern einen Preispunkt zu geben, was so ein normales Theraband kostet. Also laut Ralf Dümmel bekommt man, sag ich mal, ein normales Theraband.
Rümmel. Hashtag Rümmel, das muss ich direkt mal hier auf Instagram
Hashtag Rümmel. Sichern. Ja. Bekommt man so ein normales Theraband schon für 4,99 €. Und da ist natürlich der Faktor 20 hier auf 99 Euro UVP schon gewaltig. Zu deiner zweiten Frage, Matthias. Ja, also ich habe mich auch gefragt, ist denn hier wirklich der Mehrwert des Produktes, also dieser App, ist der wirklich ausreichend? Ja, also der Gegencase ist ja jetzt, ich hole mir für 4,99 € so ein Band und schaue mir YouTube-Videos an. Ja, und die sagen mir dann auch nicht, ob ich falsch trainiere, aber ich kann mir zumindest angucken, wie die Übung funktioniert. Ob ich falsch trainiere,
sagt. Du hast ja zwei Benefits von der App. Das eine ist, dass die App dir erstmal zeigt, welche Übungen du machen kannst. Ja, vielleicht auch dich dabei so ein bisschen synchronisiert oder taktet. Ja, das machen ja viele Apps und da finde ich dann den Einwand von Dagmar auch fair, so immer beim Sport auf sein Handy gucken, das kann halt auch schnell dann irgendwann nervig sein. Also da haben aber auch die Gründer gut gekontert, dass es am Ende weniger visuell ist, sondern eher, ne, ein Audiothema, dass du das halt hörst. Was ich jetzt eher gedacht hätte, wofür die App sinnvoll ist, ist halt dieses ganze Tracking-Thema, dass du halt wirklich im Handy dann gespeichert hast, wie oft habe ich trainiert, wie intensiv habe ich trainiert, entwickle ich mich, also dass ich halt so Performance-Analysen halt kriege. Ne? Also gerade wenn du halt in der Reha bist, dann ist es schon wichtig zu sehen, okay, der Muskel entwickelt sich, ja, ich darf am Anfang halt auch überhaupt gar nicht mit meiner Prä-OP 100%, also vor der Operation, was so meine Kraft war, da darf ich ja gar nicht ran, sondern ich muss halt ganz sachte ran und das dann aber langsam steigern und da gibt's dann auch bestimmt irgendwelche, ne, Wiederholungsvorgaben etc. etc. Und das hilft dann halt schon, wenn du in so einem 6-wöchigen Programm bist, wenn du halt irgendwie was hast, was das für dich mitnotiert oder auch vorgibt oder im Zweifel dich sogar warnt. Ne? Das wäre ja auch eine Funktion, wenn du zu viel Gas gibst, also zu hart an dem Straffer ziehst, ja, dass die App dann halt ja dann eine Warnung gibt. Und das kann halt alles ein YouTube-Video nicht machen.
Da bin ich bei dir. Die Frage ist, dennoch ist dieser Mehrwert ausreichend hoch genug, damit du nicht 5 Euro für das Band ausgibst, sondern 100. Da würde ich sagen, nicht ganz so einfach. Plus, ich glaube auch, dass sozusagen allgemein dieses, also für mich jetzt persönlich als jemand, der gerne Sport macht und auch abwechslungsreich Sport macht, weiß ich gar nicht, ob sozusagen ein kontinuierliches Training mit so einem Theraband, also ob mich das auch irgendwie langfristig bei der Stange halten würde, ja. Also klar, es gibt da sicherlich Zielgruppen und vielleicht ist die auch ein bisschen älter gelegen oder wie du sagst, in dem Rehabilitationsbereich. Die Frage ist sozusagen, hast du dann vielleicht trotzdem wieder so ein bisschen diese Technologielücke, ja, wo du sagst, okay, nutzen diese vielleicht etwas älteren Menschen dann schon Smartphone-Apps, ja, und laden die sich runter und also will ich jetzt nicht verallgemeinern, ja, aber da ist dann die Frage, okay, machen die das wirklich und dann haben die auch Lust, das alleine zu Hause mit dem Telefon zu machen oder gehen die dann nicht vielleicht zur AOK Rücken- und Gymnastikschule, wo man vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, sich zu unterhalten und sich ein bisschen auszutauschen. Also Long story short, ich glaube, für 1,5 Millionen Bewertungen halte ich den Mehrwert hier für nicht ausreichend genug. Fand die Jungs in ihrem Auftritt.
Beziehungsweise, um das mal aus der letzten Folge auch zu wiederholen, ja. Ein ganz schlechtes Zeichen ist ja, wenn wir anfangen, hier Ratespiele zu spielen, was denn die Story sein könnte. An der Stelle würde ich sagen, ist es dann vielleicht auch noch notwendig oder hilfreich für die Gründer, die Story halt schärfer zu erzählen.
Ja.
Ne, dass es halt klarer wird,
wer ist meine Zielgruppe, ne?
Und immer ein bisschen schwierig. Wir wollen es ja gar nicht hinstellen und die Gründer kritisieren. Wir sind ja komplett auf der Gründerseite.
Absolut.
Und es wird halt einfach zusammengeschnitten von einer Stunde auf 10 Minuten. Da geht viel verloren, ja. Insofern halt auch immer wieder ein bisschen den Kollegen von Straffer jetzt auch ganz viel Credits und Props zugesprochen. Aber das, was ich gesehen habe, hat halt nicht dazu geführt, dass ich verstanden habe, welche Zielgruppe sie adressieren und warum sie ein hohes Selbstbewusstsein haben, dass sie diese 6 Millionen Umsatz auch kriegen. Weil 6 Millionen Umsatzprognose in den Excel schreiben kann auch nicht jeder, aber das kann man schnell, auf jeden Fall deutlich schneller. Da fehlt mir jetzt einfach genau die Idee. Ja, und wenn es halt Reha ist und das Ganze soll hinterher von der Krankenkasse bezahlt werden, ja, hast du ja einen ganz neuen Case mit ganz anderen Dynamiken, so, ja. Aber dann könntest du sicherlich auch 100 Euro irgendwie durchsetzen. Das interessiert ja dann keinen mehr, weil er es nicht selber zahlt. Ja, dann musst du halt nur der Krankenkasse erklären, warum das sinnvoll ist, das zu investieren, und brauchst dann halt Therapeuten als deine Kunden und so weiter. Also kann man ganz viele Storys drumherum erzählen. Ich habe halt jetzt keine ganz klare verstanden. Und dann ist es auch schwierig, da eine Bewertung hinter zu tun.
Was man positiv sagen muss, Gründer haben mir gut gefallen, waren ein gutes Team, hatten einen guten Auftritt, irgendwie empathisch, ruhig, strukturiert. Also das muss ich schon sagen. Storylining, also als zweite Dimension, kann man dran arbeiten. Aber was sie so als Produkt bis dato schon entwickelt haben, ziehe ich auch meinen Hut. Ja, also erstmal technologisch die Idee zu haben und dann das zu kombinieren mit einer App, die, wie ich fand, auch ganz gut aussah, ja, also das Produkt per se sah optisch ansprechend aus. Ich glaube, die haben Potenzial, haben krasses Potenzial. Vielleicht kann so ein bisschen Pivot des Modells, also ein bisschen nochmal überdenken, wer ist der Kunde, wie sprechen wir den wirklich konkret an und wie kriegen wir auch das Preisgefüge sauber hin, nochmal helfen. Ich denke, wir machen Knopf dran, wie Janis so schön sagen würde, und gehen einfach mal zum nächsten Pitch.
Ja, machen wir einen Knödel dran, müsstest du eigentlich sagen. Das wäre die super Überleitung gewesen.
Das war
nächste Firma heißt nämlich Knödelkult und sie produzieren Knödel. Ja, also konkret Semmelknödel im Glas aus 100% gerettetem Brot. Die Gründerin Janine und Felix wollen 250.000 Euro für 10% ihrer Firmenanteile. Also immerhin stolze 2,5 Millionen Bewertungen mit ihrem Ziel, den Food Waste zu reduzieren, das heißt, das weggeschmissene Brot von Bäckereien als Inputfaktor zu nehmen für ihr Produkt. Sie haben also Deals mit Bäckereien und anstatt dass sie ihr 500.000 Tonnen Brot werden wohl jedes Jahr weggeworfen, sagen sie, anstatt dass es weggeworfen wird, kommt es dann zu ihnen und dann haben sie das Potenzial, bis zu 500.000 Tonnen oder mehr Semmelknödel zu produzieren. Da sind sie noch ein bisschen von weg, aber was ich ganz schön finde, sie nehmen dieses Brot, machen da Gewürze oder Speck oder Zwiebeln dazu, produzieren Semmelknödel im Glas, das ist im Glas quasi eingeweckt, haltbar gemacht, ohne Konservierungsstoffe, hält sich dann aber halt ungekühlt bis zu 15 Monate. Ja, es war für mich ein Key USP, also ein sehr wichtiges Verkaufsargument, weil ich dadurch natürlich aus Gründersicht das hinkriege, dass das im Einzelhandel deutlich attraktiver ist, weil es nicht schlecht wird, also sich länger erhalten kann, muss also zumindest nicht gekühlt werden, haben wir das Kühlketten-Thema raus, dann haben wir für den Endkonsumer natürlich so ein bisschen auch für online den Vorteil, ich kann mir 6 bestellen oder 20, weil ne, ich kann sie mir erstmal ins Regal stellen und muss jetzt nicht die ganzen Dinger sofort essen und ein Knödelglas würde ich mir jetzt nicht bestellen oder es lohnt sich dann auch von den Versandkosten nicht. Also da waren schon so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, ach okay, ja, vom Auftritt her fand ich das dann ganz sympathisch und fand dann so ein bisschen die Reaktion der Löwen interessant auf den Produkttest. Ja, es gab jetzt einen Knödel, der war mit Mohn, also ein süßer Knödel, und dann gab es halt einen klassischen Semmelknödel. Und Da muss man jetzt sagen, war gut, dass wir so viele Experten in den Löwen hatten, die aus Franken und Südtirol kommen und genau wissen, wie Knödel zu schmecken haben. Sag mal, Julius, wie war da dein Gefühl auf diesen Snack-Test?
Also ich hätte es gern selber mal probiert, wenn ich ehrlich bin. Den Löwen hat es leider nicht so gut geschmeckt. Ich glaube, einer von fünf fand es lecker. Ja, also ich glaube, da ist aber auch so ein bisschen natürlich sehr subjektive Historie dabei. Wenn du natürlich aus der Knödelhochburg, ja, dem Knödelmekka in Süddeutschland kommst, wie Herr Kofler, dann ist natürlich jeder Knödel aus der Dose oder hier aus dem Glas erstmal wahrscheinlich schlechter als das Original. Aber per se muss man sagen, dass das Produkt nicht so gut angekommen ist, obwohl live in der Sendung zubereitet. Dafür aber die Bewertung schon hoch war. Also die zwei Gründer, die hier vorgestellt haben, haben auch nicht das erste Mal gegründet, sondern laut ihrer Aussage ist das dritte Unternehmen, was sie gegründet und hochgezogen haben und wollten für 10% 250.000 Euro, wie du gesagt hast. Das schon sportlich, das ist jetzt nicht wenig. Hat auch bei den Löwen jetzt nicht auf so große Begeisterung gestoßen, muss ich sagen.
Muss man ja wieder ins Verhältnis setzen. Ne? Wir hatten eben eine Firma, die war mit 6,5 Millionen da bewertet und hat hinterher ein Investment gekriegt. Und die letzte war 1,5 Millionen, hat keins bekommen. Also 2,5 Millionen ist ja erstmal nur eine Zahl. Sagen wir mal, zwei Gründer, die das dritte Mal gründen, ist ja schon mal erstmal ein starkes Argument dafür, dass die Firmenbewertung doch auch höher ausfallen kann, weil da habe ich auf jeden Fall einen Pluspunkt beim Team. Ne? Also erfahrene Gründer ist ja schon mal besser als unerfahrene Gründer.
Kann sein, ja. Du weißt jetzt nicht genau, was die beiden mit ihren ersten Businesses so angestellt haben und wie erfolgreich das war. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, auch ein Fail oder eine schlechte Erfahrung bringt Erfahrung. Aber also generell würde ich das jetzt nicht gänzlich verallgemeinern, dass nur weil jemand schon mal was gegründet hat, er dann vielleicht auch ein Superhero ist, dem du 1 Million Euro mehr auf den Deal zahlst. Also da muss man, glaube ich, schon sehr im Detail reingucken, was hat er denn vorher da gemacht, ja.
Ja, total. Da gebe ich.
Aber ich will ja auch nicht zu sehr zum
Jahr. Julius, ja, ich war gerade dabei, aber du hast ja recht. Aber viel spannender noch, ne, für so eine Firmenbewertung, es ist ja nicht nur das Team. Ich glaube, in der ganz Early Stage ist das Team schon sehr wichtig. Aber sie haben ja jetzt ja schon auch Umsätze. Wir haben 2019 haben sie 300.000 Umsatz gemacht. Für dieses Jahr haben sie 750.000 Umsatz geplant mit Break-Even. Das sind ja auch erste Zahlen. Was mich jetzt halt irritiert hat und wo ich halt bei der Firmenbewertung dann auch nicht mitgehe, für nächstes Jahr haben sie dann halt 1,5 Millionen Revenue ausgestellt. Also ein Umsatz von 1,5 Millionen in 2021. Da habe ich jetzt eine Trajektorie, wo sich das jedes Jahr verdoppelt. Das ist prinzipiell immer noch exponentiell am Ende des Tages, aber in absoluten Zahlen ist das jetzt halt auch noch kein riesen Marktdurchbruch an irgendeiner Stelle. Und mit 1,5 Millionen Umsatz nächstes Jahr könnte man auch argumentieren, dass sie vielleicht dann halt nächstes Jahr auch 1,5 Millionen erst wert sind und dieses Jahr vielleicht noch nicht mal. Und dann sind halt 2,5 Millionen schon ziemlich viel.
Gibt es denn da, Matthias, aus deiner Erfahrung so einen generellen Faktor oder Multiplikator, dass man sagt, x mal Umsatz ist irgendwie die Bewertung? Ich meine, das ist natürlich ein extrem komplexes Feld. Würdest du da unserem Hörern sagen, ja, gibt's einen Faktor, der immer gilt, oder denkst du, es ist eher Quatsch?
Es gibt ja drei, vier verschiedene Methoden. Also ich glaube, die gängigste Methode nennt sich ja Discounted Cashflow, dass man halt am Ende forecastet, was die Firma über die nächsten 10 Jahre an Geld verdient und da dann halt so einen Abschlag für das Risiko über Zeit macht und so auf den Wert kommt. Das ist halt bei jungen Firmen immer sehr schwierig, weil man halt sehr wenig Traktion hat, also sehr wenig Daten, auf die man jetzt die nächsten 10 Jahre forecasten kann. Da ist also eine sehr, sehr hohe Unsicherheit drin. Das andere, was man machen kann, ist, man kann halt gucken, für wie viel sind Firmen, die was Ähnliches machen, bewertet und wurden verkauft und kann sich daran anlehnen. Und jetzt muss ich wieder dazu sagen, ich kenne jetzt nicht so viele Knödelfirmen, ich kenne auch nicht so viele Lebensmittelfirmen generell, die in letzter Zeit verkauft wurden oder habe mich damit zumindest nicht beschäftigt. Allerdings von der Größenordnung her ganz, ganz, ganz grob in meinem Kopf ist immer bei Umsatz, wenn man halt auf deutlich mehr als ein- oder zweimal Umsatz gehen will, also die Firmenbewertung höher ist als der Umsatz selber oder das Doppelte vom Umsatz, dann muss das schon eine klare Wachstumsstrategie haben, ja, oder Wachstumsaussicht und eventuell dann halt auch noch Effekte, wo eine hohe Profitabilität irgendwo in Zukunft dahinter steht. Ansonsten orientiere ich mich halt immer so ganz grob an 10-mal Profit. Das ist für mich auch so eine ganz grobe Hausnummer. Wobei das natürlich auch wiederum bei Firmen, die im ersten Jahr sind, in der Regel nicht funktioniert, weil die erstmal noch gar keinen Profit machen. So, das sind mal so die ganz groben Richtlinien, in denen ich denke. Deswegen bin ich jetzt hingegangen, habe gesagt, okay, vom Umsatz her, wenn ich eine Firmenbewertung mit 2 Millionen aufrufe, dann will ich gar nicht, dass die dieses Jahr 2 Millionen machen, weil es ja eine ganz junge Firma ist. Aber ich würde schon gerne sehen, dass die dann halt vielleicht in 3 oder 4 Jahren dann auch eher 10 Millionen Umsatz machen, damit ich halt sage, okay, ich investiere heute auf einer Bewertung von 2,5 Millionen, weil ich daran glaube, dass es in 4 Jahren die Firma 10 Millionen wert ist und dann habe ich halt da ein gewisses Risiko drin. Aber wenn der Plan aufgeht, dann hat sich mein Geld halt auch vervierfacht und wenn er nicht aufgeht, dann ist es vielleicht auch weg, aber da kann ich dann halt glauben. Wenn ich jetzt sage, ich investiere heute auf eine 2,5 Millionen Bewertung und in 3 Jahren ist es dann vielleicht 2,5 Millionen wert, dann habe ich eine ganze Menge Risiko, dass in den nächsten 3 Jahren mein Geld weggeht. Und wenn es gut läuft, habe ich mein Geld dann halt behalten. Das hört sich halt erstmal als Investor gar nicht so gut an, finde ich.
Finde ich, hast du sehr gut erklärt. Wenn auch ihr weitere Fragen habt rund um das Thema Investment, Bewertung, Startup, dann schreibt uns gern eine E-Mail. E-Mail-Adresse podcast@löwengeflüster.de. Richtig, Matthias?
Das ist korrekt, ja.
Wir freuen uns über Anregungen, wir freuen uns über Kritik. Das kurz zwischen. Die Bewertung hier war hoch. Nichtsdestotrotz scheint es so, als wurde dem König der Löwen ein Knödel zum Fraß vorgeworfen. Und der hat den geruchstechnisch dann doch irgendwie ein bisschen getriggert. Das heißt, unser König der Löwen, Ralf Dümmel, war irgendwie am Haken und hat sich jetzt erstmal per se von den 2,5 Millionen nicht gänzlich abschrecken lassen. Hat aber erstmal gesagt, es ist ihm zu teuer. Und dann haben die Gründer einen sehr spannenden Move gemacht und haben so ein bisschen aus der Gesellschaftsstruktur erzählt. Und da kam raus, dass sie beide haben 25%. Es gibt 25%, die noch ein paar anderen Angel-Investoren vergeben sind. Und dann meinen sie, gibt es noch 25%, die die GmbH zurückgekauft hat und die jetzt noch frei sind.
Von dem ehemaligen dritten Gründer.
Genau, vom ehemaligen dritten Gründer. Das heißt, sie wollten eigentlich 10% nur abgeben für ihre 250.000 und haben dann aber, also aus meiner Sicht, sehr verhandlungstechnisch nicht so clever das dann in den Raum geworfen und der Nils hat das immediately aufgenommen und zurückgefragt, ja, warum gebt ihr denn nur 10%? Dann gebt doch die 25% ab, ja.
Was ja Quatsch ist, oder? Sorry, aber das ist ja auch wieder ein Quatschargument. Also ich gebe ja die 10% für 250.000 Euro ab, weil ich 250.000 Euro brauche und glaube, dass die Firma 2,5 Millionen wert ist und dann komme ich auf 10%.
So jetzt lass mich noch mal kurz aussprechen. Jetzt, so weit bin ich völlig bei dir. So weit, so gut. Hätte man noch verargumentieren können. Dann hat aber Janine direkt Folgendes gemacht und meinte so, naja, wir haben ja auch Verhandlungsspielraum mitgebracht. Ja, und das ist natürlich, sag ich mal, aus einer Verhandlungsperspektive, fand ich, nicht so clever, weil du eigentlich die Tür, das Scheunentor extrem weit aufmachst und sofort zu verstehen gibst, okay, wir haben jetzt zwar eine Position auf den Tisch gelegt, aber eigentlich sind wir nicht confident und auch nicht überzeugt und total bereit, von der sofort abzuweichen, ja?
Ja, Moment. Und I know. Also, ich bin einerseits bei dir und andererseits nicht, weil, also, ich fand es jetzt auch nicht so clever, wie sie es gemacht haben, aber sie sind jetzt, das heißt ja auch nicht, dass sie nicht confident sind, sondern das heißt halt einfach, sie sind confident, dass ihre Firma gar nicht 2,5 Millionen wert ist, sondern 2 oder 1,5, ja, aber sie sind halt mit einer höheren Bewertung reingegangen, weil sie wissen, dass die Löwen immer dramatisch runterhandeln, ja, und es ist jetzt schon auch ein bisschen doof, dass bei 90% der Firmen, die halt mit 10% reingehen, die Löwen einfach 25% anbieten, als wäre es das Normalste der Welt. Also einfach mal hart irgendwie den Firmenwert fast ein Drittel reduzieren. Und da gar nichts zu sagen. Und wenn jetzt ein Gründer das sozusagen einbudgetiert mit 10% reingeht, aber mit 25% dann auch fertig, dann wird er halt irgendwie zerpflückt. Ja, und das liegt aber daran, ja, finde ich, dass sie halt bei 2,5 Millionen schon in der Firmenbewertung sind, die halt schon auch einerseits hoch ist. Da gucken dann halt die Löwen genau hin. Und dann ist sie halt auch ein bisschen off von dem, wo die Firma gerade steht. Und das spüren dann halt die Löwen irgendwie, ne? Und dann ist es wiederum irgendwie unfair, weil da werden dann halt Gründer relativ hart rangenommen. Die Löwen kann man halt nicht hart dafür rannehmen, wenn sie halt eine Firma, die korrekt bewertet ist, mal kurz dritteln. Da kann man ja als Gründer nicht in der Show stehen und sagen, naja, Herr Kofler oder naja, Herr Maschmeyer, haben Sie einen Knall? Ich habe mir ja schon Gedanken über meine Zahlen gemacht. Also Sie können jetzt hier nicht, also Sie können, aber ich halte es für relativ unverschämt, wenn Sie jetzt einfach meine Firmenbewertung irgendwie dritteln. Ja, das hat ja noch nie einer gemacht. Warte ich noch drauf. Also Props an alle Gründer da draußen, die das mal machen wollen. Es ist schwierig in der Show, das verstehe ich. Insofern ist es so ein bisschen asymmetrisch vom, ne, von dem Mächteverhältnis da an der Stelle. Und hier hat die Gründerin jetzt sozusagen ein bisschen, glaube ich, sich das vorgenommen und war dann irgendwie zu ehrlich oder naiv, ja, mit ihrer Verhandlungstaktik und hat die halt preisgegeben. Dann bist du halt ein offenes Buch.
Genau, also nichts anderes würde ich auch sagen. Ich will ja auch gar keinen Vorwurf machen, weil es ist natürlich eine extreme Situation, in der du da bist. Ich glaube auch, dass der Ansatz sozusagen mit einer höheren Bewertung reinzugehen, weil du weißt, dass die Verhandlung auf jeden Fall richtig ist. Das Einzige, was ich sozusagen sagen wollte, ist, dass es wirkte auf mich so, als wenn sie sozusagen ihre Verhandlungsstrategie, ohne dass sie das wollte, aber extrem offengelegt hat. Und dann der Ralf Dümmel auch da natürlich als cleverer Vertriebler auch reingegangen ist und erstmal gesagt, okay, er will 250.000 für 25%. Daraufhin haben sich die beiden Gründer beraten und auch mit einem ihrer bestehenden Investoren nochmal Rücksprache genommen. Das wirkt auf mich auch immer so ein bisschen, naja, sehr gestaged in der Sendung, sehr geskriptet, ja, also sehr vorbereitet, weil derjenige, der da am Telefon ist, wird in den 20 Sekunden nicht viele Informationen über den Pitch bekommen und auch nicht die Verhandlungsdynamik mitbekommen und auch nicht, wie gut sich die Gründer verkauft haben. Also der kann dadurch, dass die Sendung auch live, nicht live ist, auch nicht am Fernseher mitverfolgen, was da passiert. Daher ist die Aussage dann natürlich immer wenig hilfreich. Aber in dem Fall kam da nochmal ein guter Aspekt, nämlich der bestehende Investor hat den Gründern mitgegeben, vielleicht mit Ralf Dümmel zu verhandeln und sein Engagement zu knüpfen an ein Vertriebsziel. Und das fand ich innovativ und habe ich auch noch nicht so oft, beziehungsweise noch gar nicht gesehen in der Hülle. Und die beiden sind zurückgegangen und haben 15% als Gegenangebot gemacht, mit der Option, dass wenn er sich auf Vertriebsziele einlässt, sie sozusagen nochmal ein Stück Kuchen drauflegen. Und der abschließende Deal, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiere mich gerne, das waren 15%. Und wenn Ralf Dümmel es schafft, das Produkt in 5000 Filialen in Deutschland zu listen, bekommt er die 25.
Das ist korrekt, ja.
Findest du gut oder findest du eher Quatsch sowas?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du das so innovativ, also das haben wir doch jetzt das dritte Mal, also dass Ralf Dümmel sozusagen da noch Prozente draufholt, wenn er die Listung schafft, haben wir jetzt das dritte Mal, glaube ich, und die letzten beiden Mal haben wir ja doch gesagt, das ist so ein Pseudo-Deal von ihm. Es ist das erste Mal, dass die Gründer das angeboten haben. Bisher hat ja Ralf bietet das immer an, um sich da rein zu verhandeln, so wie Carsten Maschmeyer immer Plakatkampagnen oder Working Capital anbietet. Das sind jetzt für mich so die beiden gelernten Moves, die so ein bisschen außerhalb von Geld den Verhandlungsspielraum erweitern. Ne? Man sagt ja bei Negotiation, also in Verhandlungstaktik, sagt man ja oft, dass man dann eher noch zu einer Lösung kommt, wenn man mehr Variablen reinbringt, als einfach nur die Prozentzahl und die Summe Geld, die man überweist. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Man bringt auf einmal noch diese Variable, ich bringe euch in eine Anzahl von Filialen rein. Es macht halt einfach so ein bisschen noch das Verhandlungsgebiet breiter. Und ja, das hat Ralf jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal ganz erfolgreich gemacht. Hier haben sie es ihm jetzt angeboten. Und er durfte aber die Variablen setzen und dann setzt er halt 5000 Filialen, weil er genau weiß, dass er die halt hat. Also das ist dann für mich eigentlich auch nur Pseudo, das ist so ein bisschen gewissen, ja, nee, da hat man einen Verhandlungserfolg für seine Psyche. Aber in Wirklichkeit hätte man dann auch einfach sagen können, komm, Ralf, 25%, kannst du haben.
Naja, du nimmst ja aber, baust ja natürlich schon nochmal ein Fallnetz rein, ja? Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen, die du als Gründer natürlich vielleicht auch noch nicht absehen kannst.
Ja, eine Pandemie kommt oder irgendwas und der Einzelhandel gar nicht auf hat, ja, 3 Jahre lang, dann,
genau.
Dann hast du da auf jeden Fall nochmal 10% gespart, ja.
Ja, oder vielleicht auch das Team von Ralf es nicht schafft, das Produkt zu platzieren. Ja? Es kann ja, also ich glaube, es gibt da noch nicht so einen Selbstwirkungsmechanismus, dass sobald Ralf Dümmel anruft, da alles durchgespült wird. Also wirkte jetzt auch in diesem Gomago-Review so, dass da schon irgendwie ein Briefing vom Team gab und dann sitzen da 20 Leute und die 20 Leute gehen dann ans Telefon und verkaufen das Produkt. Und daher finde ich das hier eigentlich schon ganz smart zu sagen, okay, wir starten mal mit 15% und wenn du uns wirklich auf der Vertriebsseite 5000 Listungen schaffst, weil natürlich erzählen können die auch, sag ich mal, theoretisch viel, dann gibt's nochmal diesen 10% Kicker. Wenn du es aber nicht schaffst, dann freuen wir uns trotzdem über deine Hilfe, aber dann sind es nur 15%. Also ich finde das eigentlich aus Gründerperspektive gar nicht so doof. Und ja, du hast recht, Ralf Dümmel kam proaktiv in den letzten Sendungen da schon das ein oder andere Mal mit dem Thema, aber fand ich eigentlich deutlich besser, als einfach zu sagen, okay, wir machen 25% und let's go.
Ich hab ja, ist fein. Also das Fallnetz, das gebe ich dir, das ist auf jeden Fall da. Wie sicher das ist, dass Ralf den in den Einzelhandel bringt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte, glaube ich, 2 Folgen her, hatte so eine kleinen Irrweg in meinem Kopf, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist eigentlich DS-Produkte, ne? Die Firma, für die Ralf Dümmel steht, ja, weil ich dachte immer, das D steht für Dümmel, aber wer ist dann S? So habe ich mich gefragt. Aber am Ende steht DS für Dieter Schwarz. Ja, der Gründer von DS Produkte, der hat dann Ralf Dümmel irgendwann reingeholt, ja, als jemand, der seine Firma übernimmt. Und dann kommt natürlich wieder bei Dieter Schwarz, kommt dann so ein bisschen kurz der Irrglaube, dass das eventuell der Lidl-Gründer sein könnte. Also für die Zuhörer, Dieter Schwarz ist auch der Gründer von Lidl und unter anderem auch der zweitreichste deutsche Mensch, ist aber nicht der Dieter Schwarz von DS Produkte, das ist ein anderer. Das habe ich in meinen Recherchen jetzt gelernt, weil ich denke, wenn man zu dem Lidl Dieter Schwarz sehr enge Kontakte hat, dann ist man auch in gewisser Weise schon sehr tief im Einzelhandel drin. Ja. Er hat ja mit Lidl und Kaufland einfach schon zwei sehr große Ketten. Anyway, ist es nicht. Insofern hat Ralf das anders hingekriegt. Aber ich glaube nach wie vor, dass er relativ confident ist, also überzeugt, auch in diese 5000 Läden reinzukommen. Also weil er wahrscheinlich sich eher 20.000 vornimmt. Aber gut. Ja.
Ralf hat seinen zweiten Deal gemacht in der heutigen Show. Wir sind uns eigentlich auch sicher, dass er auch dieses Produkt im Handel platziert bekommt.
Und es ist das einzige Produkt, ja, um mich da zu outen, was ich mir kaufen werde oder würde, aber eigentlich auch werde. Hätte ich gerne auch früher schon gesehen. Ist jetzt, glaube ich, nichts Riesenweltbewegendes. Aber ich finde es sympathisch und ich dachte, mal so ein bisschen Knödel essen, jetzt gerade in der Jahreszeit, das schadet auch nicht. Also ich werde das mal probieren und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt.
Matthias macht einen Produkttest. Wir sind gespannt und ich würde sagen, machen an den Dealen Knödel dran und gehen einfach zum letzten Deal der Show. Da geht es um Soros. Lucy und Peter Leiter waren hier zu Gast und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit hochwertiger japanischer und koreanischer Naturkosmetik, haben bis dato einen eigenen Online-Shop für diese Produkte aus Japan und Korea aufgemacht und betreiben den auch relativ erfolgreich und haben jetzt seit 2,5 Jahren neben diesem Online-Shop eine erste eigene Marke gegründet, nämlich Soros. Und bei Soros geht es um hochwertiges Rosenwasser in Verbindung mit weiteren Inhaltsstoffen, was sozusagen eine virtuelle Verbindung fernöstlicher Kosmetik-Ingredients und bulgarischer Rosenkultur zusammenführt. Matthias, habe ich das als Rosenexperte jetzt richtig erklärt?
Ja, was du mit Rosen zu tun hast, da kenne ich mich jetzt wiederum nicht aus, aber ja, es ist ein Es ist ein Rosenwasser, es ist irgendeine zwischen, ich kenne mich mit Kosmetik ja generell gar nicht gut aus, aber als ich dann gehört habe, ist es jetzt auch noch eine Zwischenstufe, also eine Vorbehandlung für dann die Nachbehandlung von deiner Gesichtspflege. Da dachte ich auch so, boah, ist das jetzt wieder so ein Produkt, was die Welt wirklich braucht. Aber mal kurz Props, ich glaube, es ist wirklich ein gutes Produkt. Ich glaube, es ist aus natürlichen Inhaltsstoffen und es ist von der Vermarktung, also auch wenn man auf die Webseite geht, extrem hochwertig umgesetzt. Also ja. Das finde ich alles sehr schön. Hat es die Bewertung jetzt schon gesagt? 200.000 Euro für 20%, ja, also 1 Million Bewertung, haben sie jetzt aufgerufen. Kann man irgendwie eigentlich alles erstmal nachvollziehen. Da muss man sich jetzt ein bisschen mit dem Kosmetikmarkt noch auskennen und gucken, für wie groß jetzt sozusagen der Markt für diese Nische ist. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch nur das erste Produkt. Also so wie ich die Gründer jetzt einschätze, wenn man sich da jahrelang mit beschäftigt, einen E-Commerce-Shop mit verschiedensten Produkten hat und macht dann seine erste eigene Brand, dann würde ich erstmal annehmen, dass da auch noch andere Produkte folgen können. Und dann hat das schon natürlich irgendwie auch Potenzial. Ich denke, was jetzt bei diesem Case besonders spannend gelaufen ist, ist, dass dann halt einfach zwei interessante Themen dazu kamen. Einerseits dieses Eigenprodukt, also So Rose, die neue Marke, hat noch kein Zuhause, also hat keine eigene GmbH, sondern die beiden Gründer haben halt diesen E-Commerce-Shop, in dem sie Produkte von anderen Herstellern verkauft haben, Shishi Cherie, und das ist auch die Firma, also die GmbH wurde gegründet, um diesen E-Commerce-Shop zu gründen, und unter derselben GmbH haben sie diese neue Marke aufgebaut und hatten jetzt...
Kann man erstmal sagen, total nachvollziehbar. Ja, also habe ich bei vielen von meinen Firmen genauso gemacht. Warum? So eine GmbH-Gründung erfordert erstmal 25.000 Euro Stammkapital, ist verbunden mit Notarkosten, ist verbunden mit Handelsregister, mit einem neuen Konto. Das heißt, wenn man erstmal ein neues Projekt pilotieren will und man hat schon eine Firma, die sogar in diesem Fall in dem angrenzenden Bereich tätig ist, macht das total Sinn, diese bestehende Infrastruktur zu nutzen und da vielleicht mal ein typisches Business Development Projekt zu starten, haben die beiden hier auch gemacht und denke ich auch erstmal relativ gut erklärt. Ja. Es kam jedoch dann in der Diskussion eine andere Problemstellung heraus, nämlich wie werden die Gründer zukünftig ihre Zeit verteilen?
Also dann das auch mal als Ergänzung. Wir haben ja jetzt bei Xletics auch verschiedenste Laufserien gegründet in den letzten Jahren und haben uns auch immer überlegt, ob wir jede einzelne Serie in eine eigene GmbH hängen, und haben uns dann auch immer wieder dagegen entschieden, weil du dann einfach auch accountingmäßig, also in der Buchhaltung, Schwierigkeiten kriegst, deine eigene Zeit zu allokieren. Weil du natürlich irgendwie, wenn du halt mehrere Sachen machst, dann auch wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter genau zuordnen muss, dann arbeitet der mal 20% hier und 40% da. Gerade in so Querfunktionen wie Marketing oder Buchhaltung ist das dann einfach extrem nervig. Ja, und die beiden haben ja offensichtlich auch komplett auf beiden Projekten gearbeitet, und dann musst du dich einfach rein buchhalterisch und steuerlich auf einmal mit ganz viel Bürokratie beschäftigen. Und das hält dich in der Early-Stage-Phase, glaube ich, auch sehr stark ab. Das kann man dann auch später nochmal machen. Dazu kommt, was jetzt nicht in der Show gesagt wurde, aber was ich auf der Webseite entnommen habe, das ist jetzt ein Beispiel von Gründern, die nicht auf die Höhle der Löwen zugegangen sind, sondern wo die Höhle der Löwen auf sie zugekommen ist. Ja, das heißt, sie wurden angefragt, in die Höhle der Löwen zu kommen. Und das ist natürlich dann auch nochmal wieder eine andere Situation, beziehungsweise, finde ich, erklärt die Situation jetzt auch nochmal besser. Wenn du dann sagst, okay, ich gehe in die Höhle der Löwen, was mache ich denn da? Und dann biete ich jetzt dieses neue Produkt an, dann habe ich dann auch noch keine GmbH dafür, aber kann dann in der Show sagen, ich gründe das jetzt aus. Ja, und dann haben sie sich wahrscheinlich, also das ergibt dann für mich noch viel mehr Sinn, nur mal als Hintergrund. Ja, aber...
Macht total viel Sinn. Ich glaube, das war auch sozusagen für alle Löwen verständlich, dass es gesellschaftsrechtlich da noch keine Trennung gibt. Nichtsdestotrotz haben sich, glaube ich, zwei oder drei Löwen Gedanken gemacht, wie die beiden sozusagen auf beiden Projekten, ihrem Online-Shop und dieser Eigenmarke, zukünftig Vollzeit arbeiten, und hatten da Bedenken und sind deswegen auch ausgestiegen. Also ich glaube, Judith und Herr Kofler sind raus gewesen. Man sollte vielleicht noch hinzusagen, dass erstmal margentechnisch das Produkt extrem spannend war, ja, Produktionskosten von 2,50 pro Rosenwasser, und die UVPs liegen von liegen zwischen 25 und 40 Euro. Also da muss man sagen, spannend. Ja.
Also eigentlich muss man einen Shoutout sagen an die Kollegen von Richtig Gut Bewerben. Ja.
Ja.
70% also, Marge gibt es nur im Drogenhandel, bei Kosmetik auch, ja, vielleicht sogar noch mehr.
Ja. Nein. Das war jetzt hier sozusagen der Liquid Case.
Genau.
Was man vielleicht auch noch kurz, um die Gesamtsituation abzuschließen, sagen soll, es kam auch die Frage der Differenzierbarkeit zu anderen Produkten. Es ist jetzt nicht das erste Rosenwasser. Und da kam auch raus, dass es leider bis dato noch keine klinische Studie oder Nachvollziehbarkeit der Wirksamkeit gibt. Worauf dann eigentlich alle Löwen erstmal raus waren, bis auf Judith. Und Judith sicherlich auch die Löwin hier ist, die spannendste für die Gründer ist. Warum? Weil sie einfach ein sehr, sehr großes Netzwerk, viel Erfahrung, auch sehr viele Erfolgsgeschichten im Kosmetikbereich vorzuweisen hat.
Ja, also wir haben ja nicht nur den König der Löwen mit Ralf Dümmel, ja, wir haben ja auch noch die Beauty Queen, wie Judith ja genannt wird. Und ne, als Schönheitskönigin in dem Sinne hat Judith diese Staffel noch ziemlich wenig Deals gemacht. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt, was hier passieren wird.
Ich glaube, Judith fand dieses Rosenwasser ganz nett, ja, aber was sie, glaube ich, spannender fand, war so ein bisschen die Nebeninformationen, die beiden Gründer über ihren bestehenden Online-Shop Chichicherie geäußert haben. Da kam raus, dass da schon 1,2 Millionen Euro Umsatz aktuell über diesen Online-Shop laufen und da auch die beiden das zu zweit betreiben und ein weiteres Wachstum in Aussicht steht. Und Judith hat einfach den Spieß mal umgedreht oder einfach ein ganz spannendes Verhandlungsfeld, wie du sagen würdest, Matthias, eröffnet. Die hat nämlich den Deal weggelenkt von der Ausgründung des Rosenwassers hin zu, ich hätte gerne eine Beteiligung an eurem gesamten bestehenden Online-Shop für koreanische und japanische Naturkosmetik. Nachvollziehbar, Matthias?
Vollkommen überraschend, also spannender Move. Also das ist halt eigentlich ein total gutes Beispiel, auf das man hinweisen muss. Das ist immer so ein bisschen die, ne, wenn man in so einer Verhandlung oder auch in so Gesprächen sind, dann neigt man halt dazu, die Fragen zu beantworten, die einem gestellt werden. Oder halt in dem Fall, wenn der Gründer sagt, ich biete dir halt Soros an, zu sagen, will ich Soros haben oder nicht. Und von Judith fand ich es an der Stelle extrem professionell und einfach auch, das sieht man ihre Erfahrung, dass sie halt einfach sagt, so, ist das überhaupt die richtige Fragestellung? Will ich Soros eigentlich haben oder ist da nicht noch was ganz anderes? Ja, diese Opportunity, die muss man überhaupt erstmal erkennen. Ja, und ich glaube, da war sie die Einzige im Raum, inklusive der Gründer und der anderen Löwen, die diese Opportunity einfach für sich zurechtgelegt hat. Und damit hat sie natürlich einfach eine ganz neue Option aufgemacht. Und das fand ich extrem clever. Ja, also einfach mal von dem Gedankenspiel. Da muss man sich immer wieder challengen, gerade wenn man in so einem, in so angespannten Verhandlungen ist, einfach nochmal so diesen Schritt zurückgehen und sagen, ist es der einzige Pfad, den wir hier entlang gehen und, ne, oder folge ich jetzt einfach dem, den mir mein Gegenüber vorgibt? Und also ich hätte nicht damit gerechnet, ich fand es überraschend, was ich aber viel überraschender fand, war die Bewertung, weil sie ist ja dann hingegangen und hat halt gesagt, ich gebe euch die 200.000 Euro, aber nicht für 20%, sondern für 33%. Und das jetzt aber gleichzeitig nicht nur für ein Produkt, sondern für ein Produkt und ein komplettes E-Commerce-Business dazu, was ja schon länger existiert und auch deutlich mehr Umsatz macht.
Ja.
Das hat mich fast ärgerlich gemacht. Ja, also nochmal 200.000 für 33%, da sagt sie halt eine Firmenbewertung von 600.000 Euro für einen bestehenden E-Commerce-Shop, der 1,2 Millionen Umsatz macht, wovon 300.000 Euro Umsatz sind mit einer Eigenmarke, die 80% Marge hat. Da bin ich einfach raus. Also das verstehe ich nicht.
Da bin ich auch raus. Tut mir jetzt fast leid, dass wir da schon wieder über die Bewertung sprechen müssen, aber das war für mich auch schwer nachvollziehbar. Ich glaube, die Gründer waren hier, sage ich mal, so ein bisschen einerseits emotional überwältigt, ja. Also ich glaube, das war schon der präferierte Partner Judith Williams und die hat das natürlich auch clever und sympathisch gemacht, ja. Und ich glaube auch, dass die einen riesigen Mehrwert für die beiden mitbringen kann in dieses Geschäft, ja. Also das steht außer Frage. Aber natürlich sozusagen da jetzt ein Drittel der Firma abzugeben, die schon seit mehreren Jahren läuft, über 1 Million Umsatz macht, ist ja quasi so, als wenn du mit jemandem zu dritt neu gründest, ja. Mhm. Und da muss ich sagen, da haben sich die beiden, glaube ich, ja, das haben die sich nicht so gut überlegt, oder da hätte man sich gewünscht, dass sie vielleicht nochmal durchatmen. Und ich vermute, dass eine Judith Williams auch mit 20% den Deal noch gemacht hätte. Aus Perspektive von ihr kann man einfach nur sagen, Gratulation, super stark verhandelt, Möglichkeitenraum erweitert und dann auch vielleicht das Momentum genutzt.
Ja, nein, ne? Also eigentlich dann auch wieder nicht, weil also den Raum erweitern, das war, glaube ich, taktisch clever, aber wenn dann Angebot einfach zu weit weg ist, ja, von der Realität, dann funktioniert es dann am Ende auch nicht. Ja, auch hat man in dem Fall gesehen, Judith hat jetzt gepostet auf Instagram, dass der Deal nicht zustande gekommen ist. Ja, und dann ist es halt auch, also es hatte für mich viele Vorzeichen für einen goldenen Fuchs, aber wenn es dann am Ende nicht funktioniert, dann ist der Move eigentlich auch nicht gut, finde ich, ja. Also das war dann halt einfach fast schon eher ausgetrickst, also oder die Gründer in ihrer Emotionalität der TV-Show überrumpelt. Das funktioniert dann halt ja nicht, weil es ist halt kein Deal der Zone. Außerdem geht es ja auch nicht darum, Leute irgendwie zu übervorteilen, sondern es geht ja um eine Partnerschaft. Und eine Partnerschaft kann nur gut sein über die nächsten Jahre, wenn sie halt auch zu guten Terms halt irgendwie beginnt. Ja, und
absolut.
Die Terms fand ich überraschend schlecht eigentlich für die Gründer. Und deswegen überrascht es mich dann auch nicht, dass der Deal am Ende nicht zustande gekommen ist. Ja.
Überrascht mich auch nicht. Ich glaube, das ist wie im richtigen Leben und im B2B-Vertrieb oder allgemein bei Vertragsverhandlungen, wenn du einen Vertrag situativ zu extrem deinen Gunsten verhandelst, wird der spätestens, wenn du aus dem Raum rausgehst und jeder da nochmal drüber schläft, danach nochmal kippen. Und das bringt einfach weder dir was, weil du da viel Zeit und Energie reingesteckt hast, noch dem anderen. Daher, ja, gut gestartet von Judith Williams hier und ich glaube, dann so ein bisschen den Bogen überspannt. Und ich glaube, das ist den Gründern dann nach ein paar Mal Schlafen, glaube ich, auch bewusst geworden, dass sie da jetzt nicht ein Drittel ihrer gesamten Firma, die sie jetzt seit Jahren aufgebaut haben, abgeben. Ja, dadurch der Deal leider nicht zustande gekommen. Ich glaube, können wir jetzt auch ein Rosenwasser dran machen. Ich denke, die beiden Gründer wären mit einer guten Kombination aus Vertriebsweg, ihrem eigenen Onlineshop plus der Eigenmarke ihren Weg gehen. Die wirkten auf mich ein harmonisches, cooles Paar, sowohl privat als auch im Business. Und ich denke, die haben da auch eine sehr, sehr spannende Nische. Bin ich sehr überzeugt, dass das auch die nächsten Jahre sich sehr positiv entwickeln wird.
Ja, also würde ich auch sagen, viel Erfolg da an die beiden, aber auch viel Erfolg an Judith, ja, dass sie in der nächsten Folge vielleicht doch noch einen Deal holt. Also so mit Gitti ist ja der erste Deal geplatzt, schon aus der allerersten oder aus einer der ersten zwei Folgen. Jetzt der nächste, der im Nachhinein geplatzt ist, das ist dann ja auch ungünstig, weil es ist dann ja tatsächlich auch irgendwie Judiths Zeit, ja, die am Ende irgendwie fruchtlos bleibt. Gut, ja. Aber leiten wir das dann mal über irgendwie, ne, zum goldenen Fuchs. Also habe ich gerade schon gesagt, der Move von Judith war krass, aber am Ende einfach nicht erfolgreich. Deswegen von mir auch kein goldener Fuchs dafür. Ich bin so ein bisschen, ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Hast du einen klaren Favoriten für den goldenen Fuchs, was den Löwenen Move angeht?
Also für mich geht er klar an Judith Williams, einfach nur, weil ich sozusagen diesen Move in zwei Schritte abstrahiere. Der erste Schritt sozusagen, dieses gesamte Business und diesen Onlineshop mit in die Verhandlung zu nehmen, fand ich cool. Ja, also sozusagen einfach mal über den Tellerrand gucken und mal sozusagen den Verhandlungsraum erweitern. Das fand ich einen guten Move von ihr. Das habe ich von ihr jetzt persönlich auch noch nicht gesehen. Andere haben das ja schon ein bisschen öfter mal mit anderen Themen gemacht. Daher für mich, auch wenn das dann sozusagen in Schritt 2 nicht geklappt hat und sie das bei der Bewertung ein bisschen übertrieben hat, geht der heute an Judith.
Okay.
Ich habe leider auch nichts anderes Prägnantes, ja.
Genau, es ist richtig. Also ich fand jetzt, wenn man vor allem wenn man sich die Deals anguckt, also die 15% von Maschmeyer, die waren eigentlich eher schlecht verhandelt von Maschmeyer. Die hat er den eigentlich hinterhergeworfen.
Ja.
Der Klobürsten-Deal von Dümmel, der war eigentlich vordefiniert. Und Jetzt die 15-25-Regelung mit Knödelkult haben wir auch schon besprochen. Das hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Also Judith.
Man könnte noch Nico Rosberg ins Feld führen für seine Standhaftigkeit in der Deal-Positionierung. Ja, also das könnte man sich noch überlegen, sozusagen für die Stetigkeit in der Investorenpositionierung. Aber ich denke, heute Judith hat es verdient.
Du hast recht, ja. Also ich fand, das ist auch das Einzige, was mir von Nico hängen geblieben ist, dass er gesagt hat, so, ich bin gerne mit Leidenschaft dabei und für eine Klobürste begeistere ich mich einfach nicht, deswegen bin ich raus. Das fand ich zumindest sehr ehrlich. Ja, da bin ich auch bei ihm. Also das muss man dann halt auch wollen, so ein Produkt.
Ja. Gut, besser Gründerin-Move. Kommen wir zum Schluss. Gründerinnen-Move, genau. Was aus deiner Sicht steht hier zu Buche heute?
Ich habe mir das Team von Precise reingenommen, ja, weil ich da einfach ein bisschen sagen muss, die sind grundsätzlich mit einer richtig hohen Bewertung reingegangen. Das muss man auch erstmal durchhalten in der Höhle der Löwen. Was mir gefallen hat, ist, wie gesagt, dass sie in dieser Verhandlung sehr ruhig geblieben sind und haben mit diesem Move, dass sie auf die 25% überhaupt nicht reagiert haben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, haben sie auf jeden Fall den Maschmeyer geknackt und seine komplette Verhandlungsposition da halt ihm weggenommen, sodass er wieder auf sie zukommen musste. Und damit hatten sie ihn ja dann wirklich weich geknetet und haben ihn dann halt irgendwie auf 15% gekriegt. Und das hat er eigentlich selber zugegeben. Sie sind von 10 auf 15 gegangen, er ist von 25 auf 15 gegangen. Da hat er sich weiter bewegt als sie. Ich denke, den Verhandlungsspielraum, den hatten sie dabei. Und dann auf der Bewertung mit dem Produkt haben sie da, glaube ich, halt auch ja der Firma was Gutes getan, dann halt die Menge an Geld reinzuholen. Dass das Ganze dann noch größer geworden ist, das kann man jetzt spekulieren, woran das liegt, aber ja, das hat dann sicherlich auch noch geholfen, aber das würde ich sagen, war der beste Auftritt von Gründerseite.
Ja, mei, da gehe ich mit. Da würde ich sagen, bin ich völlig dabei, das haben die Jungs super gemacht und haben sich den goldenen Fuchs hier, glaube ich, wohl verdient.
Guck mal, dann haben wir doch hier wieder einen hervorragenden Abend Höhle der Löwen geschaut, verdaut und dann kommentiert bzw. diskutiert. Wenn euch in der Zuhörerschaft heute ein bisschen was gefallen hat bzw. ihr was gelernt habt oder auch anderer Meinung seid mit uns, dann teilt doch erstmal den Podcast mit mindestens 3 Freunden, ja, beziehungsweise eigentlich habe ich ja gesagt genau 3, ja, nicht 2 und nicht 4. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr den Podcast irgendwie bewertet, liked oder uns direkt Feedback schreibt am podcast@löwengeflüster.de. Wir sind hier in der ersten Staffel sozusagen, in der ersten Ausgabe von Löwengeflüster. Wir freuen uns wirklich über das Feedback. Uns erreicht auch eine ganze Menge Feedback und das ist total wichtig, um die weiteren Folgen von Löwengeflüster zu prägen. Gehen wir mehr auf die Löwen ein, gehen wir mehr auf die Gründer ein, gehen wir mehr auf die Recherche ein. Es gibt verschiedene Themen. Sagt uns, was euch interessiert, sagt euch, was euch gut gefällt. Uns interessiert es sehr und ansonsten
reicht jetzt auch, ne?
Podcast, positive Bewertung. Was sagt Julius?
Ich sage, reicht jetzt auch.
Ja, nee, das ist ganz wichtig. Ich habe das nochmal genau analysiert bei meinem großen Podcast-Vorbild Philipp Westermeier von Online Marketing Rockstars. Was der am Ende dann hinter so einem Podcast dann noch raushaut, ja, da ärgere ich mich manchmal, dass die Kopfhörer noch drin sind. Nein, Quatsch. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man an der Stelle einfach auch nochmal sagt, dass das Feedback, ja, dass wir das nicht nur sagen, sondern dass wir es auch ernst nehmen. Insofern, ja, gibt uns eure Meinung. Wir grüßen Janis in Portugal.
Liebe Grüße, Janis.
Ja, Grüße, Janis. Und freuen uns dann, wenn er nächste Woche wieder dabei ist. Ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche. Und ja, ich freue mich aufs Knödelessen und werde dann eventuell davon berichten. Ja. In dem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
Macht's gut.
Schöne Woche und gute Nacht. Ciao.
Ciao, ciao.